Die Botschaft, die Erntezeit, wurde gepredigt am 12.12.1964 im Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Danke, Bruder Williams. Guten Morgen, Freunde. Es ist ein Vorrecht, heute Morgen hier zu sein und auf diese Weise vorgestellt zu werden. Das beschämt mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit bekam, an diesem Vormittag in Phoenix zu sein. Ich erinnere mich, dass ich wohl 17 Jahre alt war, als ich zum ersten Mal nach Phoenix kam. Seit der Zeit hat es sich wirklich sehr vergrößert. Als wir heute früh hierher fuhren, konnten wir kaum sagen, wann wir Tucson verließen und Phoenix erreichten. Sie gehen fast ineinander über. So viele Gebäude sind entstanden. Dort, wo man früher in die Wüste kam und sogar Lasteseln begegnete, sind jetzt Motels und Warenhäuser. Das beweist mir, dass ich alt werde. Ich setzte mich zu meinem guten Bruder Valdez und wir unterhielten uns. Dabei sagte ich, nun, ich werde alt. Ich merke, dass ich schon einen langen Weg zurückgelegt habe. Dann meinte ich, warte, bis du in mein Alter kommst, oder etwas dergleichen. Ich war sehr überrascht, als ich erfuhr, dass er etwa 12 Jahre älter ist als ich. Danach fühlte ich mich sehr viel besser. Ich fragte ihn, Bruder Valdez, wie lange predigst du schon das Evangelium? Er antwortete, 50 Jahre. Ich war also noch ein kleines Kind, als er schon predigte. So sagte ich, Bruder Valdez, ich wünschte, du würdest den Gottesdienst heute Morgen halten. Ich bin noch jung und stelle mich nicht gerne vor meine Ältesten, um ihnen zu predigen. Er lachte einfach und sagte, was meinst du wohl, weshalb ich hierher gefahren bin? Ich bin für Bruder Valdez sehr dankbar. Er erzählte mir, dass er ein Altersheim hier hat. Das ist wirklich nett. Ich schätze das. Er hat mich eingeladen, sie einmal zu besuchen. Es liegt bei New River. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, wo es liegt. Aber ich bin sicher, wenn ein Valdez dahinter steht, dann ist es in Ordnung. Jedes Mal, wenn ich in eine Versammlung komme, treffe ich gewöhnlich Menschen, die in den Gottesdiensten geheilt wurden. Als ich heute früh hier am Tisch stand, kam eine teure Schwester zu mir. Ihr Name ist Erb und sie stammt aus Michigan. Ihr Sohn ist Ansager bei der christlichen Radiostation hier. Sie erzählte mir, dass sie damals an den Versammlungen in Flint, Michigan, teilnahm. Sie hatte eine Gebetskarte und wollte für sich beten lassen, kam aber nicht an die Reihe. Sie war ernstlich krank. Ich glaube, dass Gott die Frau heute Morgen auf der Stelle geheilt hat, während sie dort stand. Ich sagte, was für eine Zeit. Es ist 12, 14 Jahre her, und jetzt ist es in Phoenix geschehen. Phoenix soll ja aus Ruinen erbaut worden sein. Das Gleiche hast du heute Morgen erlebt. Gott hat deine zerstörte Gesundheit an diesem Morgen wieder aufgerichtet zu einer guten Gesundheit. Das glaube ich. Gestern Abend bekam ich so viele Anrufe. Ich bin ja jetzt euer Nachbar, denn ich wohne in Tucson. Es riefen so viele an, dass ich einfach nicht alle aufsuchen konnte. Deshalb habe ich am Telefon für die Menschen gebetet. Sie brauchten nur ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Unter ihnen war eine alte Dame von 87 Jahren, eine alte Christin, aber sie hatte seit einiger Zeit den Verstand verloren. Sie lief auf die Straße, schrie herum und rief nach der Polizei, dass jemand ihr Baby weggenommen habe. Sie war 87 Jahre alt und nicht mehr bei Sinnen. Eine liebe, alte Frau. Ich kannte sie nicht. Billy rief an und sagte, »Du musst sofort beten. Es steht schlimm um die Frau. Sie meinen, dass sie stirbt. Sie ist nicht mehr zurechnungsfähig.« Ich legte den Hörer auf, ging in meinen Raum und betete. In wenigen Minuten schlief sie ein, und als sie erwachte, war sie wieder normal. Sie aß eine ganze Portion Hähnchen und zum Nachtisch Eiscreme und Kuchen. Ihr seht, Gott ist souverän. Er ist Realität. Man braucht gar nicht dort sein. Einfach nur dafür beten. Ich meine, es war der leitende Bruder oder jemand anders, vielleicht Bruder Valdez, der in seinem Gebet heute Morgen sagte, wir empfangen nicht, weil wir nicht bitten. Wir bitten nicht, weil wir nicht glauben. Mir gefiel der Gesang dieser jungen Leute hier. Bruder Valdez und wir Älteren sprachen über die Aufrichtigkeit dieses jungen Mannes, der Zeugnis davon ablegte, wie er Jesus erlebt hat. Oft stellen wir bei diesen Gesangsgruppen und Vorsängern fest, was wiederum ein Prediger, nämlich Bruder Valdez, so ausgedrückt hat. Manchmal hat es nicht viel Wert, denn heute scheint es eine Show zu sein, ohne die Heiligkeit und Aufrichtigkeit, welche die Pfingstler einmal besaßen. Deshalb weiß ich die Aufrichtigkeit dieser jungen Männer zu schätzen. Gott segne euch, Jungs. Ich halte nicht viel von Fernsehen. Wie ihr wisst, bin ich wirklich dagegen. In Tucson habe ich ein Haus gemietet, bis unser eigenes fertig ist, das dann unser Zuhause sein soll, so der Herr will. Die Dame, die das Haus vermietet, ist ebenfalls gläubig und eine gute Bekannte von uns. Doch in diesem Haus befindet sich ein Fernseher. Ich habe Kinder im jugendlichen Alter, und ihr wisst ja, wie sie sind. Es zieht sie dorthin. Vor kurzem kam ich an einem Vormittag von einer Reise mit Bruder Stromae zurück. Ich weiß nicht, ob Bruder Stromae heute Morgen hier ist. Er ist Präsident des Ortsverbands in Tucson. Meine Tochter, die dort hinten sitzt, rief mich herein, damit ich mir etwas ansehe. Sie sagte, wir schalten den Fernseher ein, denn es werden einige Gruppen singen. Ich bin ja ein sehr guter Kritiker, und es tut mir leid, doch ich kann nichts anderes sein als das, was ich bin. Wenn ich gegen meine Natur handeln würde, wäre ich ein Heuchler. So möchte ich für euch Menschen nicht dastehen, sondern ich möchte sein, was ich bin. Dann wisst ihr, wo wir stehen. Vermutlich kritisiere ich etwas zu viel. Doch die Kritik daran kam einfach aus meinem Herzen, denn was dort vor sich ging, erschien mir wie eine Hollywood-Aufführung. Es war keine Heiligkeit vorhanden, wie es sein sollte. Sie sangen diese Loblieder im Rock'n'Roll-Rhythmus und trugen goldene Schuhe. Ist es schon so weit, dass dieses Evangelium eine Show ist? Wenn ja, dann will ich nichts damit zu tun haben. Ich möchte etwas Echtes, etwas Wahres, und so wollen wir es lassen. Ich glaube, diese beiden Mikrofone sind nicht richtig eingestellt, Brüder. Hört ihr mich jetzt besser? So der Herr will, habe ich am nächsten Samstagmorgen das große Vorrecht, zum ersten Mal in dem Chapter von Flagstaff, Arizona, zu sprechen. Dieser Bruder hier ist der Präsident. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Es ist Bruder Chester Earl. Ich hatte die Gelegenheit, ihn heute Morgen zu treffen, als ich den feinen Evangelisten aus Indien, einen indischen Bruder, begrüßte. Er sagte, dass ich am nächsten Samstagmorgen dort sprechen soll. Ihr seid alle herzlich zu dieser Versammlung eingeladen. Wir hoffen, dass der Herr uns segnen wird. An dem folgenden Montagabend findet in Tucson ein Festessen statt. Der Herr hat mir die Ehre zuteilwerden lassen, am 21. Dezember auf dem Bankett in Tucson sprechen zu dürfen. Auch zu diesem Bankettabend seid ihr herzlich eingeladen. Wie Bruder Williams bereits bekannt gegeben hat, werde ich vor Beginn der Konferenz zu einer Art Auftakt wieder hierher zurückkommen. Ist hier eine Störung, Bruder Williams? Ist es jetzt besser? Ja? Gut. Ich hoffe wirklich, dass jeder von euch Zeit haben wird, an einer oder an allen Versammlungen teilzunehmen. Sie beginnen am Sonntag, dem 17. um 13.30 Uhr. Ich möchte noch sagen, dass ich, so der Herr will, in diesen Versammlungen für die Kranken beten und alles, was ich kann, tun werde, um euch zu helfen. ihr Predigerbrüder aus der Umgebung von Phoenix, die ihr heute Morgen hier seid. Ich möchte euch den Grund sagen, weshalb ich hier in diese Halle gekommen bin. Jedes Mal, wenn ich komme, mache ich eine Runde und besuche alle Gemeinden. Es ist schwierig, weil einige Gemeinden sehr klein sind. Wir wollen doch keinen Bruder übergehen, nur weil seine Gemeinde klein ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Menschen nicht unterbringen können. Deshalb dachte ich, wir kommen alle an einem Ort zusammen, um den ich mich selbst kümmere. Deshalb haben wir uns hier zum Gottesdienst versammelt. Es soll ein Evangelisationsgottesdienst sein, in dem wir auch für die Kranken beten. Vielleicht ist es besser, wenn ich in dieses Mikrofon hineinspreche? Nein, das ist für die Tonbandaufnahme. Gut. Vielleicht ist es so ein wenig besser. Ich möchte, dass meine Brüder und die Pastoren der Gemeinden hier in Phoenix wissen, dass dies der Grund ist, weshalb wir diese Halle genommen haben. So konnten wir uns an einem Ort versammeln. Man kann einfach nicht zu allen Brüdern gehen. Es sind zu viele. Ihr habt gesehen, wie viele heute Morgen stehen mussten, und es war wohl noch nicht einmal die Hälfte von ihnen. Man kann in den wenigen Tagen, die uns vor Beginn der Konferenz zur Verfügung stehen, nicht alle besuchen. Ich bin sicher, dass wir während der Versammlungen eine herrliche Zeit haben werden. Ihr werdet hervorragende Redner hören. Dies ist Bruder Cash Hamburg. Wie viele haben ihn je gehört? Er ist wie ein Taifun. Entschuldige, das hätte ich so nicht sagen sollen. Er ist ja ein Bruder. Aber ich war einmal mit ihm zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr kommen und mich anhören könnt, wenn ihr je einen Mann wie ihn gehört habt. Er kann predigen, ohne dass ihm die Luft ausgeht. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber so schafft er es, viel zu sagen. Vor kurzem war ich in meiner Konferenz in New York mit ihm zusammen. Er wollte mich nach der Versammlung zum Abendessen einladen. Ich ging ins Restaurant und war bereits wieder im Begriff zu gehen, als er dort erst eintraf. Er hatte auf dem ganzen Flur und überall jedem gepredigt, dem er begegnete. Er ist ein richtiges Original. Ich bin sicher, dass ihr auch den Bruder aus Kalifornien gern hören werdet. Wie heißt er? Ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern. Er ist einer der Redner. Ich habe seinen Namen vergessen. Er spricht mit großem Nachdruck und wird euch gefallen. Wahrscheinlich werden solch hervorragende Redner wie Bruder Roberts und viele der bedeutenden Männer von heute dort sein. Ich bin dankbar für eine Schriftstelle, die mir hier in den Sinn gekommen ist. David dachte eines Tages an die Bundeslade, die sich in einem Zelt befand. Er war gerade mit Nathan, dem Propheten jener Tage, zusammen und sagte: »Ist es richtig, dass ich in einem Zedernpalast wohne, während die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn unter einem Zelt steht?« Der Prophet antwortete ihm: »Führe alles aus, was du in deinem Herzen hast, David, denn Gott ist mit dir.« Mehr wusste er darauf nicht zu sagen. Aber noch in derselben Nacht erging das Wort des Herrn an den Propheten: »Gehe hin und sage meinem Knecht David, dass ich ihn von der Weide hinter der kleinen Herde weggeholt habe und ihm einen Namen geschaffen habe, wie ihn nur die Größten auf Erden haben. Nicht den größten Namen, aber er zählte zu den größten Männern, die es zu jener Zeit auf Erden gab.« Und ich dachte, welch eine Gnade hat Gott dem David erwiesen. Ich beziehe das auf mich, weil mir in diesen Tagen, in denen wir leben und in denen die Weltgeschichte zum Abschluss kommt, das Vorrecht zuteil geworden ist, zu solchen Männern wie denen, die an diesen Versammlungen teilnehmen, gezählt zu werden. Der Herr segne euch reichlich. Mein guter Freund, Bruder Valdez, sagte: »Bruder Brennan, ich muss um 15:45 beziehungsweise nach 10 gehen. Deshalb werde ich mich nach hinten setzen, um dich beim Sprechen nicht zu stören.« Er war in den vorherigen Versammlungen. »Ich bin ziemlich langsam und muss nachdenken, wenn ich spreche. Oft schreibe ich mir Schriftstellen auf und mache mir Notizen, doch dann muss ich sie außer Acht lassen, weil mir in den Sinn kommt, was er mir zu sagen aufgetragen hat. Ihr wisst, ich muss auf den Herrn warten. Obwohl ich so langsam bin, hoffe ich, euch heute Vormittag nicht allzu lange festzuhalten. Ich fragte Bruder Williams, wie viel Zeit habe ich, Bruder Williams? Ich habe eine Schriftstelle, über die ich etwa 30 Minuten lang sprechen könnte. Danach könnte ich die Versammlung entlassen und alle kämen rechtzeitig nach Hause. Aber wenn es möglich ist, würde ich gern eine kleine Lektion geben. Es ist etwas, von dem ich meine, dass es heute für euch bestimmt ist. Etwas, das ihr mit nach Hause nehmen und worüber ihr nachdenken solltet. Gewiss wäre ich heute Morgen nicht schon um 3.30 Uhr bzw. 3.40 Uhr aufgestanden, hätte mich bereit gemacht und wäre gekommen, nur um gesehen zu werden. Es geht mir nicht darum, gesehen zu werden. Gestern befasste ich mich mit einigen Schriftstellen, die ich mir aufgeschrieben habe, im Hinblick auf etwas, über das ich ernsthaft betete. Ich bin hierher gekommen, weil ich glaube, dass manchen dadurch geholfen werden kann. Wir haben keine Zeit für Shows und Aufführungen, sondern müssen zur Sache kommen. Ich glaube, dass Jesus sehr bald kommt. Es wird auf Tonband aufgezeichnet und wahrscheinlich von jemandem gehört werden. Deshalb möchte ich eine Erklärung abgeben. Man missversteht mich so oft. Viele sprechen mich auf etwas an und fragen: Bruder Branham, hast du es in diesem Licht gemeint? Bei manchen Dingen, die wir sagen, müsst ihr den Ausdruck kennen, um zu wissen, was ich damit meine. Vielleicht sage ich manchmal auch Dinge, die ein wenig im Gegensatz zu dem stehen, was manche glauben. Ich möchte dies jetzt klarstellen. Was manche glauben. Doch ich habe eine Botschaft vom Herrn. So empfinde ich das. Andere denken vielleicht, sie sei vom Teufel. Andere halten sie für Unsinn. Für mich aber ist es Leben. Wenn ich Dinge anders sage, dann nicht, um mich zu unterscheiden oder verletzend bzw. gehässig zu den Menschen zu sein. Das ist nicht meine Absicht. Wenn doch, dann bin ich ein Heuchler. Ich sage es unter dem Aspekt, Gott näher zu kommen. Ich sage es aus dem Gesichtspunkt heraus, damit die Menschen Gott besser erkennen. Ich sage es nicht, weil es etwas ist, das ich mir selbst zurechtgelegt habe, sondern es ist etwas, das mir von Gott zuteil wurde. Sollte ich in diesen Versammlungen etwas ansprechen, das jemanden kränkt, dann sagt einfach: So glaube ich das nicht. Ich habe diese etwas merkwürdige Erklärung schon oft gegeben. Meine Frau, die dort sitzt und zuhört, weiß, dass ich nichts von Förmlichkeiten halte. Es ist, wie wenn man ein Hähnchen isst und auf einen Knochen stößt. Niemand, der es wirklich gerne mag, würde das ganze Hähnchen wegwerfen, nur weil er auf einen Knochen gebissen hat. Er legt den Knochen beiseite und isst das Hähnchen auf. Das Gleiche trifft auf einen Kirschkuchen zu. Wenn ich einen Kern finde, werfe ich doch nicht den Kuchen weg, sondern lege nur den Kern beiseite. Sollte ich in einer meiner Versammlungen etwas sagen, das euch wie ein Kern vorkommt, so legt es beiseite. Gesteht mir zu, dass ich darüber einfach nicht so gut Bescheid weiß wie ihr. Macht weiter und esst, was ihr für richtig haltet. Ich vertraue darauf, dass der Herr sein Wort jetzt segnet. Ich glaube an das Wort und nur das Wort allein. Und das ist die Botschaft, die der Herr mir gegeben hat. Wir unterscheiden uns voneinander. Ich habe heute Morgen meine Brüder beobachtet. Es sind vielleicht 100 oder mehr Missionare, Evangelisten und Pastoren. Jeder von ihnen ist besser dazu befähigt als ich, hier zu stehen und zu sprechen. Dessen bin ich mir sicher. Doch seht, keiner von uns kann den Platz eines anderen einnehmen. Keiner kann die Botschaft des anderen bringen. Jeder von uns hat eine andere Art. Gott ist souverän. Wer hätte Gott am Anfang sagen können, wie er die Dinge zu machen hat, als nur er allein existierte? Und wenn wir ewiges Leben haben, Es gibt nur eine Art ewigen Lebens, und das ist Gott. Wenn wir ewiges Leben haben, waren wir schon damals bei Gott. Ja, ein Teil Gottes. Wir waren Attribute von ihm. Auch jetzt sind wir Attribute von ihm. Im Anfang war das Wort. Ein Wort ist ein zum Ausdruck gebrachter Gedanke. Wir waren seine Gedanken, die dann als Wort zum Ausdruck gebracht wurden. So wurden wir, was wir sind. Aus dem Grund wurde unser Name. Vielleicht nicht der, den wir jetzt haben, aber unser Name wurde schon vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Wenn er nicht seit damals dort stand, wird er nie dort sein. Jesus kam, um alle die zu erlösen, deren Namen in dem Buch stehen. Er wusste es. Wer kann, wie es in Römer 9 gesagt wird, dem Töpfer Vorschriften machen? Kann der Ton sagen, mach aus mir das oder jenes? Nein, Gott möchte alle seine Eigenschaften entfalten. Deshalb macht er ein Gefäß zur Unehre und ein anderes zur Ehre, um es besonders hervorzuheben. Seht ihr, er ist souverän. Niemand kann ihm sagen, was er tun soll. Er hat uns verschieden gemacht. In der Bibel wird uns gesagt, dass sogar die Sterne sich voneinander unterscheiden. Ein Stern unterscheidet sich von dem anderen. Ihr wisst, dass auch zwischen den Engeln im Himmel Unterschiede bestehen. Es gibt Engel, es gibt Cherubim und Seraphim. Sie unterscheiden sich voneinander. Auch wir sind alle verschieden. Gott hat hohe Berge, Ebenen, die Prärien, Wiesen, Wüste, Wasser. Er ist vielfältig. Er ist ein Gott der Vielfalt. Seht euch sein Volk heute Morgen hier an. Einige von uns sind weiß, andere sind schwarz, wieder andere braun oder gelb, einige sind rot. So ist sein Volk. Er ist ein Gott der Vielfalt. Ich meine, so hat er es auch unter seinen Dienern eingerichtet. Wir wollen jetzt unsere Häupter zum Gebet neigen. Bevor wir aus dem Wort lesen, möchte ich noch etwas sagen. Ich weiß, wenn ich ein wenig lange mache und ihr gehen müsst und aufsteht, so werde ich Verständnis dafür haben. Ich verstehe das vollkommen. Lasst uns beten, während wir unsere Häupter zum Staube neigen, von dem Gott uns genommen hat, und beten, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, den wir in das Gebet mit einschließen sollen. Hebt eure Hand. Er weiß, was in euren Herzen ist und weshalb ihr die Hand gehoben habt. Teurer himmlischer Vater, wir nahen uns dir ehrfürchtig und mit zum Staub gebeugten Häuptern, von dem du uns genommen hast. Wir denken daran, dass du eines Nachts zu Abraham sagtest, du würdest seine Nachkommen so unzählbar werden lassen wie den Sand am Meer. Du hast ihn aufgefordert, zu den Sternen emporzublicken. Konnte er sie zählen? Natürlich war es unmöglich. Du hast ihm verheißen, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich sein würde wie der Sand am Meer und wie die Sterne, die am Himmel leuchten. Mit diesen Gedanken im Sinn und während unsere Häupter zu dem Sand geneigt sind, von dem wir genommen wurden, blicken unsere Herzen hinauf zum Himmel, wohin wir gehen. Vom Sand zu den Sternen, weil wir der Same Abrahams sind. In Christus gestorben sind wir der Same Abrahams und erben mit ihm gemäß der Verheißung. Wir sind heute Morgen hier versammelt und haben die natürliche Speise für unser Leben zu uns genommen. Das liegt hinter uns. Jetzt tragen wir danach Verlangen, dass du uns himmlisches Manna gibst, die Speise, welches uns am inwendigen Leben stärkt, wie das Blut die Nahrung transportiert, um uns zu stärken und neue Zellen aufzubauen, damit wir Kraft für den Tag bekommen. So mögen wir von Christus empfangen, damit er durch das Wort heute Morgen unseren Geist erfüllt und uns stärkt für die Stunde, in der wir leben. Denn der Tag hat sich geneigt, die Abendschatten fallen. Das Abendlicht ist hier, und bald werden wir den Aufruf hören: Kommt herauf! Wir möchten in der Stunde bereit sein. Hilf uns, Vater! Kein Mensch ist würdig, das Buch zu öffnen oder seine Siegel zu lösen. Doch das Lamm, das geschlachtet war seit Grundlegung der Welt, kam, nahm das Buch und löste die Siegel. O Lamm Gottes, komme an diesem Morgen, öffne uns das Buch und lass uns mit dir hineinschauen, Herr, damit wir erkennen, was wir tun müssen, um für die Stunde bereit zu sein. Segne jede Gemeinde, segne die vor uns liegenden Versammlungen, jede einzelne, auch unsere kleine Zusammenkunft, damit sie sich in die kommenden einfügt. Wenn wir heute von hier gehen, mögen wir sagen können, wie diese sagten, die von Emmaus kamen: Brannten nicht unsere Herzen in uns, als er unterwegs mit uns redete? Gewähre es, Vater. Wir bitten es im Namen Jesus. Amen. Alle, die ihr die Bibel aufschlagen möchtet, weil ihr gewöhnlich mitlest, wenn ein Prediger vorliest, damit ihr wisst, wovon er spricht, könnt Matthäus Kapitel 4 aufschlagen, falls ihr eure Bibel hier habt. Ich werde euch das Thema nennen, bevor ich darüber spreche. Ich möchte es in einer Art Belehrung tun und ausführlich behandeln. Ich weiß nicht, warum ich gerade diesen Titel gewählt habe. Doch er lautet: Die Erntezeit. Als Grundlage dafür werden wir aus der Schrift lesen, um hieraus den Zusammenhang für den Text zu nehmen. Wir werden einen Teil aus Matthäus 4 lesen. Es geht darin um die Versuchungsgeschichte Jesu. Nachdem er mit Heiligem Geist erfüllt worden war, wurde er in die Wüste geführt. Hierauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn zuletzt. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So gebiete, dass diese Steine zu Brote werden. Er aber gab ihm zur Antwort: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Hierauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn dort auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so stürze dich hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stoßest. Jesus antwortete ihm: Es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nochmals nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit und sagte zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da antwortete ihm Jesus: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm alleine dienen. Ich möchte den vierten Vers hervorheben. Er aber gab ihm zur Antwort: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Als Leitwort möchte ich nehmen: Jedes Wort, das aus dem Mund Gottes ergeht. Haltet es im Gedächtnis fest, während wir sprechen. In Johannes 6,48 sagte Jesus, in Klammer: Ich nehme an, dass ich mir die Stelle heute Morgen richtig aufgeschrieben habe, Klammer zu: Ich bin das Brot des Lebens. Dies geschah am Passafest, wenn die Juden ihr ungesäuertes Brot essen, in Erinnerung an das Manna, das in der Wüste fiel, und an die Quelle, die dort in der Wüste aus dem Felsen sprudelte. Sie hatten eine herrliche Zeit. Dann rief Jesus in ihrer Mitte aus: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben 40 Jahre lang in der Wüste das Manna gegessen und sind alle tot. Ich aber bin das Brot, das von Gott aus dem Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht mehr sterben. Von dem Felsen sagte er, ich bin der Fels, der in der Wüste war. Ich bin der Fels, von dem eure Väter getrunken haben. Wie, fragten sie, du bist noch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jetzt wissen wir, dass du einen Teufel hast und von Sinnen bist. Jesus antwortete, ehe Abraham ward, bin ich. Der Ich Bin war die Feuersäule in dem brennenden Busch, die mit Mose sprach. Wenn ihr die Formulierung genau betrachtet, so heißt es nicht, ich war oder ich werde sein. Ich Bin ist immer die Gegenwartsform. Wir denken jetzt daran, dass er sagte, er selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wie konnte dieser Mann das Brot des Lebens sein? Das fragen wir uns. Er sagte, mein Leib ist Brot. Wie konnte dieser Mann Brot sein? Das ist sonderbar. Doch lasst euch davon nicht verwirren. Die Menschen seiner Zeit waren darüber verwirrt. Sie verstanden nicht, wie er selbst Brot sein konnte. In Johannes 1 wird uns gesagt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So wurde das Wort zum Brot. Das Wort und das Brot müssen dasselbe sein, denn Jesus ist das Wort, und er ist auch das Brot. Wie konnte er Brot und Wort sein? Für den menschlichen Verstand ist das unbegreiflich. Doch wir hoffen, dass sich heute Morgen niemand mit einer menschlichen Gesinnung unter uns befindet, sondern dass die geistliche Gesinnung vorhanden ist, damit wir verstehen, was der Vater uns hier sagen will. Wir sehen ein, dass diese Worte schwer verständlich sind, aber gleichzeitig sind sie schriftgemäße Wahrheit. Wie kann dieser Mann Brot sein? Fragten sie sich. Das taten auch Josephus und viele Historiker. Ich befasse mich gerade mit ihnen. Ich schreibe an einem Buch meine Erläuterungen über die ersten 4 Kapitel der Offenbarung und hoffe, dass es bald herauskommt. Es wird ein umfangreiches Buch. Danach werde ich auch von jedem Gemeindezeitalter eine Broschüre herausgeben. Ich habe die Kirchengeschichte durchforscht. Dabei fiel mir auf, dass einer der ersten Geschichtsschreiber, ich glaube, es war Josephus, die Behauptung aufstellte, die Jünger hätten den Leichnam dieses Jesus von Nazareth, der umherzog und die Kranken heilte, wieder ausgegraben und gegessen. Sie haben das Abendmahl gefeiert, doch man unterstellte ihnen, sie hätten seinen Leichnam wieder ausgegraben und gegessen. Wir nehmen beim Abendmahl seinen Leib in symbolischer Gestalt zu uns, denn er war das Wort. Seht, das ist schwer zu begreifen, doch gleichzeitig ist es schriftgemäß. Jesus sagte, alles, was in der Schrift steht, muss in Erfüllung gehen. Deshalb wollen wir uns von allem lossagen, was nicht mit der Schrift übereinstimmt. Verlasst die Schrift niemals, niemals, zu keiner Zeit, um irgendeiner Sache willen, nicht ein einziges Wort davon. Haltet euch genau an die Schrift. Eines Tages muss Gott die Menschen richten. Wenn er die Menschen durch eine Kirche richten würde, welche Kirche sollte es dann sein? Man sagt, durch die katholische Kirche. Durch welche katholische Kirche? Sie unterscheiden sich mehr voneinander, als sie sich von uns unterscheiden. Es gibt solch verschiedene Formen von ihnen, die römischen, die orthodoxen und noch viele andere. Sie liegen sich in den Haaren. Durch welche von den katholischen Kirchen sollte er es tun? Wenn er es durch die protestantische Kirche tun würde, durch welche protestantische Kirche dann? Jede unterscheidet sich von der anderen. Er wird die Welt richten. Dazu benötigt er einen Maßstab, wonach sie gerichtet wird. Er wäre ungerecht, wenn er uns dieses Leben ohne einen Maßstab, nachdem wir beurteilt würden, führen ließe. Wer handelte dann richtig? Wie würde man wissen, was richtig ist? Es muss einen Maßstab geben. Er sagte in seiner Bibel, dass er die Welt durch Christus richten wird. Und hier haben wir gelesen, dass Jesus das Wort ist. In Hebräer 13,8 steht, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Deshalb wird er die Kirche nach ihrer Einstellung zu Christus richten, der das Wort ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ergeht. Nicht aus dem Munde eines Menschen, nicht aus einem Seminar, nicht aus einer Kirche, sondern aus dem Munde Gottes. Davon soll der Mensch leben und nur davon, nicht von menschlichen Deutungen, sondern von Gottes eigenem Wort. Ihr sagt, es ist aber ein Fehler darin. Wenn es so ist, trägt Gott die Verantwortung dafür. Er hat es mir übergeben und ich muss es nehmen. Darin steht, was er gesagt hat. Wenn es euch unklar ist, wie ein Mann Brot und Wort sein kann, so lasst uns danach forschen. Wir wollen es herausfinden, denn die ganze Schrift ist wahr. Sie kann nicht gebrochen werden. Jede Schriftstelle geht in Erfüllung, ganz gleich, wie seltsam sie erscheint. Sie erfüllt sich immer. Was wäre, wenn der Ur-Ur-Urgroßvater von Bruder Williams oder einem der anderen Brüder heute Morgen auferstehen könnte und wir würden ihm das Fernsehen zeigen? Vielleicht hat jemand zu ihren Lebzeiten geweissagt, dass eine Zeit kommen würde, in der man eine Stimme auf der ganzen Welt hören kann. Man hätte gesagt, kümmert euch nicht um den armen alten Mann, er hat den Verstand verloren. Oder es kommt eine Zeit, in der die Farben sich durch die Luft bewegen werden. Hier ist es. Man wird auf einen kleinen Knopf drücken und auf der ganzen Welt sehen können, wie Menschen sich auf einem Bildschirm bewegen. Es hätte geheißen, der arme alte Mann. Doch jetzt haben wir es, direkt in diesem Raum heute Morgen. Ich möchte euch bewusst machen, ehe wir fortfahren, dass Gott in diesem Raum ist. Der Verfasser dieses Wortes ist hier. Es kommt nicht darauf an, wie ihr gekleidet seid, was für eine gesellschaftliche Stellung ihr habt, in was für einem Haus ihr wohnt, welch ein Auto ihr fahrt oder wie gebildet ihr seid. Gott sieht euer Herz an. Er schaut in mein Herz. Wir werden nach unserem Herzen beurteilt, nicht nach unseren Worten. Unser Herz richtet uns. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wenn nicht, ist es Heuchelei. Durch diesen Raum bewegen sich Menschen, verschiedene Gestalten aus der ganzen Welt. Stimmen, Gesang durchziehen gerade jetzt diesen Raum. Doch seht, eure Sinne sind begrenzt, so dass ihr nur einen gewissen Teil wahrnehmen könnt. Sobald man das Fernsehgerät einschaltet, tritt die Bildröhre in Funktion. Die Wellen werden durch eine bestimmte Vorrichtung aufgenommen und in einen Kanal übertragen. So kann man diese Menschen sichtbar machen, ob sie sich in Australien, Südafrika, Indien oder wo auch immer befinden. Ihr könnt hier stehen und auf dem Bildschirm sogar die Farbe ihrer Kleidung sehen oder die der Bäume und jede Bewegung, die sie machen. Schaltet den Fernseher an und seht, ob das stimmt oder nicht. Deshalb müssen diese Dinge irgendwo sein, auch wenn sie euren Augen verborgen sind. Sie ziehen jetzt durch diesen Raum. Es war schon vorhanden, als Abraham Gott sagen hörte, blicke zum Himmel empor und zähle die Sterne. Es war schon vorhanden, als Elia sich auf dem Berge Karmel befand. Es war bereits da, als Adam hier war. Doch erst jetzt hat man es entdeckt. Ebenso ist Gott hier und auch die Engel. Das wird eines Tages genauso Realität sein wie das Fernsehen und dergleichen mehr. Denn der Geist wird uns in das unvergängliche Leben führen. Dann werden wir es verstehen. Wir sprechen ja von seinem Wort. Nun, wir werden versuchen. Gott, der große Schöpfer. Wir wollen uns zuerst mit der Natur befassen, ihn darin betrachten und dann zum Wort kommen. Die Natur verläuft in Übereinstimmung mit dem Wort, denn Gott ist der Schöpfer der Natur. Wenn ihr die Natur beobachtet, könnt ihr feststellen, dass dem so ist. Das war meine erste Bibel, als ich die Natur beobachtete. Ich erkannte Gott darin. Weizen ist ja ein Naturprodukt. Man stellt Brot daraus her und es ernährt den natürlichen Leib. Die Natur birgt viele Geheimnisse. Bei der Beobachtung der Natur habe ich Gott zuerst erkannt. Ich begriff, dass etwas da sein muss. Weil ich keine Bildung besitze, verwende ich viele Beispiele aus der Natur. Ich möchte nicht die Unwissenheit unterstützen, sondern will damit nur sagen, dass es keiner Bildung bedarf, um Gott zu erkennen. Johannes der Täufer, der Vorläufer Christi, trat in der Wüste auf. Es heißt, dass er im Alter von 9 Jahren in die Wüste ging und dort blieb, weil seine Aufgabe so wichtig war. Sein Vater war Priester, wie seine ganzen Vorfahren Priester in jener Denomination gewesen waren. Er sagte: Nun, Johannes, du weißt, dass du den Messias vorstellen wirst. Weißt du auch, dass Bruder so und so dem Messias vollkommen entspricht? Deshalb musste Johannes sich davon trennen und in der Wüste für sich sein, denn die Wahl, wer der Messias sein würde, kam nur Gott zu, aber keinesfalls einem Menschen. Also ging er im Alter von ungefähr 9 Jahren dorthin. Ihr wisst, als er mit 30 Jahren auftrat, waren seine Predigten nicht wie die eines Theologen. Er verwendete keine hochfahrenden Worte, sondern Beispiele aus der Natur. Zu den Kirchenmännern jener Zeit sagte er: Ihr Schlangenbrut! Er hatte in der Wüste Schlangen gesehen. Er hasste Schlangen. Sie waren giftig. In ihren Zähnen hatten sie tödliches Gift. Er übertrug es auf die Kirchengemeinde jener Tage. Ihr giftige Schlangenbrut! Wer hat euch gewarnt, dem kommenden Zorngericht zu entfliehen? Sagt bloß nicht: Wir gehören zu denen. Wir sind Jesuiten. Wir sind dies oder das. Wir gehören zu den Methodisten, den Baptisten, den Presbyterianern oder was es auch sein mag. Sagt bloß nicht, dass ihr es habt, denn ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus den Steinen hier Kinder zu erwecken. Seht ihr? Er sagte auch: Die Axt, das ist, was er in der Wüste benutzte. Sie ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Seht ihr? Er hätte nie einen Baum gefällt, der Früchte trug, denn er lebte ja von den Früchten der Bäume. Er fällte solche Bäume, die keine Frucht brachten. Oh, man könnte die ganze Schrift nehmen. Alles ist so inspiriert, dass ihr überall Hinweise auf Jesus Christus findet. Seht, jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er gebrauchte in seiner Botschaft das Reich der Natur. Das wollen wir jetzt in Bezug darauf anwenden, dass er sagte: Ich bin das Brot. Der Mensch lebt von jedem Wort. Ich bin das Wort. Wir gehen zurück zur Natur. Mir ist schon oft aufgefallen, dass ich dies tun musste. Die Natur läuft nach einem bestimmten Schema ab. Wenn ihr euch die Zeit nehmt und die Vögel beobachtet, wenn sie sich sammeln und auf das Feld fliegen, um zu fressen, so werdet ihr bemerken, dass auch das Vieh draußen auf der Weide zu der Zeit grast. Wirf deine Angel aus. Die Fische werden anbeißen. Doch sobald die Vögel auf die Bäume zurückfliegen und sich das Vieh in einer Ecke sammelt, könnt ihr eure Angel einholen. Sie beißen dann nicht an. In der Natur herrscht immer Übereinstimmung. Auch das Wort Gottes verläuft in Übereinstimmung. Alles, was Gott tut, geschieht nach einer bestimmten Ordnung. Er entschied am Anfang, als der Mensch die Gemeinschaft mit ihm verlor, dass er ihn dadurch retten würde, in dem etwas Unschuldiges sein Blut vergießen musste. Daran hat er nie etwas geändert. Man hat versucht, es durch Bildung, durch Denominationen, durch Bitten, durch Zwang oder durch Schreien zu erreichen, dennoch bleibt es dabei. Nur unter dem vergossenen Blut begegnet Gott dem Gläubigen. Wir können nicht einen Weltkirchenrat bilden, um alle zusammenzubekommen. Es funktioniert nicht. Es war nicht möglich und wird nie möglich sein. Deshalb bin ich gegen dieses System. Gott hat ein System. Heute heißt es, alle Kirchen vereinigen sich zu einem Weltkirchenrat. Jesus hat doch dafür gebetet, dass wir alle eins sein sollen. So sieht es der menschliche Verstand, der den Geist nicht erkannt hat. Jesus sagte, damit sie eins seien, Vater, wie du und ich eins sind. Nicht, dass ein Mensch über etwas herrscht, das wird nie zum Erfolg führen. Eine Denomination will über die anderen bestimmen, ein Mensch über den anderen. Aber ihr sollt mit Gott eins sein, wie Christus und Gott eins waren. Das bedeutet das Gebet. Er war das Wort, und Jesus betete darum, dass auch wir das Wort werden und ihn widerspiegeln. So sieht die Erfüllung seines Gebetes aus. Seht ihr, wie verkehrt Satan es dem menschlichen Verstand eingibt? Jesus meinte mit seinem Gebet doch nicht, dass wir uns alle zusammenschließen und eine gemeinsame Satzung und dergleichen haben sollen. Mit jedem Mal, wenn sie das tun, entfernen sie sich weiter von Gott. Er möchte, dass wir mit Gott eins sind, und Gott ist das Wort. Jeder Einzelne muss in seinem Herzen eins sein mit Gott. Gott wusste, dass all diese Dinge sich so entwickeln würden. Manchmal finden wir Gott, indem wir die Natur betrachten. Der Wechsel der Jahreszeit ist ein Beweis für Gott. Daran habe ich zuerst erkannt, dass es ein Leben gibt. Wenn im Frühjahr alles hervorkommt, heranwächst, Samen bildet, abstirbt, in den Boden zurückkehrt und dann wieder zum Leben erwacht. Es ist ein Kreislauf. Wir könnten uns stundenlang damit befassen. In Indien sieht man das ganz anders. Unser Bruder, der Missionar, weiß das. Ich bin dort und auf der ganzen Welt vielen begegnet, die an die Reinkarnation glauben. Das heißt, dass ein Mensch, der stirbt, als Vogel oder als ein anderes Tier wieder zurückkehrt. Mit der Natur stimmt das nicht überein. Die Natur bezeugt, dass derselbe Same, der in die Erde gepflanzt wird, auch wieder hervorkommt. Derselbe Jesus, der starb, kam auch wieder hervor. Halleluja! Wenn dieser Leib in die Erde gelegt wird, kommt er nicht als Blume oder als etwas anderes hervor, sondern wird als Mann oder als Frau wieder auferstehen. Wir sehen es in der Natur, wie es funktioniert. Der Same muss während des kalten Winters verwesen, doch das Leben bleibt erhalten, wenn Leben darin enthalten ist. Wenn aber der Same nicht befruchtet wurde, wird er nicht wieder hervorkommen. Es ist nicht möglich, weil er nichts in sich hat, was ihn hervorbringen kann. Und wenn wir nur dem Namen nach Christen sind, es gibt zwei Gemeinden in der Welt, die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde. Beide werden christlich genannt. Doch die natürliche Gemeinde kann nicht auferstehen. Ihre Auferstehung erfolgt jetzt im Weltkirchenrat. Die wahren Christen aber werden auferstehen, um Christus zu begegnen, denn sie sind die Braut, die ihm begegnen wird. Es besteht ein Unterschied zwischen ihnen. Diese Geheimnisse birgt die Natur für uns. Wir können sie erkennen, wenn wir sie beobachten. Das Christentum, so sehen wir, bezeugt die Wahrheit über Tod, Begräbnis und Auferstehung. Wir alle kennen Weizenbrot, denn wir leben davon. Wie wir wissen, gibt es nur eine Möglichkeit zu leben, nämlich indem wir unserem Körper tote Substanz zuführen. Anders könnt ihr nicht leben. Vor nicht langer Zeit kam ein Vegetarier zu mir und sagte, Bruder Branham, ich hatte großes Vertrauen zu dir, bis ich dich sagen hörte, dass du zum Frühstück Eier mit Speck isst. Er sagte, wie kann ein Mann Gottes so etwas essen? Ich sagte, was ist daran verkehrt? Alles ist unrein, wird aber durch das Wort Gottes und durch Gebet geheiligt. Die Bibel sagt, wenn du ein guter Diener Jesu Christi bist, wirst du den Bruder an diese Dinge erinnern. Denn alles ist geheiligt, nichts ist verwerflich, wenn man es mit Danksagung aufnimmt. In Klammer, 1. Timotheus 3. Das stimmt. Ich sagte, musst du nicht auch etwas Totes essen? Oh nein. Ich sagte, um leben zu können, musst du tote Substanz zu dir nehmen. Isst du Brot, musste Weizen sterben. Isst du Gemüse, musste es sterben. So ist es mit allem, was du zu dir nimmst. Sogar mit der Milch trinkst du Bakterien. Du kannst nur von toter Substanz leben. Wenn schon etwas sterben muss, damit wir physisch leben können, wie viel mehr musste dann etwas sterben, damit wir ewig leben können? Tod ist dazu notwendig. Brot. Jesus sagte, ich bin das Brot. Es gibt Weizenbrot. Aber er war nicht diese Art von Brot. Also muss es zwei Arten von Leben geben, die durch Brot erhalten werden. Das ist die Schlussfolgerung. Er war ja kein Weizen. Und er war ja kein Wort. Er war Fleisch. Deswegen muss es zwei Arten von Leben geben. Wir wissen, und ich sagte es bereits, dass Weizen sterben muss, damit wir physisch leben können. Jesus, das Wort Brot, starb, damit wir ewig leben können. Er war das Wort Brot. Haltet das im Gedächtnis fest, als Beweis für die Wahrhaftigkeit der Worte Jesu. Wir haben die Natur betrachtet, wie es sich dort verhält. Jetzt wollen wir uns der Schrift zuwenden, um es auch damit zu beweisen. Dann kommen wir zu unserem Hauptthema. In dem Garten gab Gott seiner ersten Familie das Wort Gottes. Sie sollten von jedem Wort davon leben. Der ersten Familie auf Erden wurde ewiges Leben gegeben, solange sie mit dem Wort Gottes verblieben. Das war sein Plan. Er spricht, ich bin Gott, ich ändere mich nicht. Das ist immer noch sein Plan. Es war nie sein Plan, dass der Mensch von Satzungen, Organisationen oder menschlichen Vorschriften leben soll, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ergeht. Jetzt wenden wir uns dem ersten Buch Mose zu. Es heißt Genesis, was Anfang bedeutet. Wir wissen, dass Gott seiner Familie ewiges Leben gab, solange sie in diesem Wort blieben und danach lebten. Doch sobald sie es brachen, nur ein einziges Glied in der Kette der Verheißungen, kam der Tod über sie, denn auch das war eine Verheißung. Es ist wie eine Kette, an der ihr über der Hölle hängt. Nur dadurch gelangt ihr hinüber. Sobald der Gläubige zu einem Scheingläubigen wird und nach einem Wort lebt, das nicht mit diesem Wort übereinstimmt, bricht er seine Gemeinschaft mit Gott ab. Ein Glied zerriss. Denkt daran, euer Glaube an dieses Wort ist wie eine Kette. Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das stimmt. Mehr hält sie nicht aus. Wenn euch etwas im Wort unklar ist, weil ihr es bisher anders gehört habt, und man euch sagte, oh, das war für die Apostel, das galt in der Vergangenheit, obwohl die Schrift sagt, dass Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, so lasst keine Schwachstelle entstehen. Verteidigt es, haltet daran fest und hüllt euer Leben darin ein. Denn es ist das Einzige, was euch vor den Flammen der Hölle bewahrt. Das stimmt. Diese Kette riss bei Adam und Eva, der ersten Familie. Denkt daran. Sie brachen keinen ganzen Satz, auch keine drei Worte, sondern nur ein Wort. Der Mensch hängt über der Hölle durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ergeht. Davon hängt der ewige Bestimmungsort eines Menschen ab. Entweder hängt er an dieser Kette oder an einer Glaubenssatzung. Ist die Satzung in diese Kette eingeflochten, bildet sie das schwache Glied und ihr seid verloren. Auch bei Adam und Eva war dies das schwache Glied. Dieses schwache Glied. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Gewiss hatte Gott es gesagt. Und wenn Gott es sagte, dann meinte er es. Auch darin hielt er sein Wort, als er sprach. An dem Tag, an dem ihr davon esst, müsst ihr des Todes sterben. Der Tag, an dem ihr etwas anderes als das unvermischte Wort Gottes in eure Seele aufnehmt, ist der Tag, an dem ihr euch von Gott trennt. Das ist sehr hart, doch hört gut zu. Nun gebt Acht. Ein Wort. Es war ein Wort am Anfang in der Bibel. Gott sagte, dass ein Wort den Menschen von der Kette des ewigen Lebens trennte. Es ist, als würde man einen Menschen, an dessen Füßen du dich festhältst, der sich mit seinen Händen im Himmel festhält, durchschneiden oder ihm einen Zeh abbrechen. Eben das, woran ihr hängt. Ihr hängt an der tiefsten Stelle. Und wenn diese Kette reißt, seid ihr in jedem Fall verloren. Behaltet das im Gedächtnis. Ihr wisst, die Bibel sagt, dass jede Aussage auf zwei oder drei Zeugen begründet sein soll. Darauf kommen wir gleich in Zusammenhang mit den drei Versuchungen Jesu, den drei Versuchungen, welche die Prediger heute zu Fall bringen, den drei Versuchungen, wodurch die Gemeinde zu Fall kommt, den drei Versuchungen, die zum Fallstrick für die Organisation werden, und den drei Versuchungen, um den Einzelnen zu Fall zu bringen. Es geht immer um die drei, wie bei Rechtfertigung, Heiligung und der Taufe des Heiligen Geistes oder bei Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die drei drückt immer Vollkommenheit aus. Beachtet, das allererste, was Gott seinen Kindern am Anfang zum Leben gab, war sein Wort. Wir haben festgestellt, dass es stimmt. In der Mitte der Bibel trat Jesus auf und sagte, der Mensch lebt von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. In Offenbarung 22,18 spricht Jesus noch einmal selbst und sagt, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu ihnen etwas hinzufügt oder ein Wort davon wegnimmt, so wird sein Teil vom Buch des Lebens weggenommen werden. Seht, es geht nicht darum, dass wir ein gutes Leben führen. Das gehört mit dazu. Es geht nicht darum, wie treu wir unserer Gemeinde sind. Auch das gehört dazu. Die Hauptsache aber ist, dass wir uns an das Wort halten. Nehmt nichts in euch auf als das Wort. Haltet es. Er ist das Wort. Darauf wollen wir jetzt näher eingehen. Was macht in diesem Brot der Schöpfung den Unterschied aus, dass es lebt? Nun, Weizen ist das Brot des Lebens, wenn es kein gekreuztes Korn ist. Wenn man es einpflanzt, dann kommt es wieder hervor. Es muss gutes, reifes Korn sein. Fehlerhaftes Korn geht nicht auf. Wir alle wissen das. Bruder Sottmann, der hier sitzt, baut in Kanada Weizen an. Er kann euch sagen, dass man keine fehlerhaften Samenkörner aussät und Ertrag erwartet, denn die Käfer, Bakterien oder was immer bereits im Korn ist, haben das Leben schon vorher zerstört. Wusstet ihr, dass die Würmer, die euren Leib zerfressen werden, schon jetzt in euch sind? Hiob sagte, auch wenn meine Hautwürmer diesen Körper zerstören, selbst wenn man euch in einen Sarg legt, den man luftdicht verschließt, werden euch die Würmer, die in euch sind, fressen. Es kann sogar sein, dass man im Mehl nach einiger Zeit Würmer findet, auch wenn es dicht verschlossen ist. Wie kommt das? Die Würmer sind schon von vornherein darin. Sie sind von Anfang an vorhanden. Es muss also gesundes Korn sein, frei von Makeln und Mängeln und so weiter. Es muss ein reinrassiges Korn sein. Es darf kein gekreuztes Korn sein. Sonst geht es zwar auf, aber wenn ihr es wieder aussät, kommt kein Weizen mehr hervor. Denn ein gekreuztes Korn wächst nicht mehr. Es kann nicht mehr wachsen. Durch das Kreuzen nimmt man das Leben aus ihm heraus. Genau das ist mit den Kirchengemeinden geschehen. Sie sind mit der Welt gekreuzt worden. Das ist der Grund, weshalb sie nach ihrer Erweckung keine weitere mehr hatten. Jede Gemeinschaft, die sich organisierte, starb auf der Stelle und erhob sich nicht wieder. Indem sie sich organisierte, brachte sie die Welt in ihr System herein. Deshalb kehrte das Leben nie wieder zurück. Die Geschichte berichtet von keiner Kirchengemeinde, die je wieder eine Erweckung erlebt hat, nachdem sie sich organisierte. Damit starb sie. Weshalb? Weil sie gekreuzt wurde. Unterstellt sie keinem Bischof. Lasst den Heiligen Geist darüber wachen. Der Heilige Geist ist dazu gesandt worden, das Unkraut und dergleichen fernzuhalten. Nicht das, was ein Bischof oder der Aufseher meint. Nur der Heilige Geist kann die Gemeinde in der richtigen Verfassung erhalten. Er war dieses vollkommene Wort, wie wir sehen werden. Adam hatte die Wahl, das Wort zu halten und zu leben oder ein Wort nicht zu glauben und zu sterben. Wir haben die gleiche Wahl. Das muss so sein. Wenn Gott Adam auf die Grundlage des Wortes und nur des Wortes stellte und uns würde er einem Glaubensbekenntnis oder irgendeiner Satzung verpflichten, dann wäre er ungerecht in seiner Beurteilung. Das entspräche nicht seiner Heiligkeit und Souveränität. Gerade das entspricht seiner Souveränität, dass er jeden Menschen auf die gleiche Grundlage stellt. Er ist Gott und ändert sich nicht. Was Gott einmal tut, das tut er immer. Er ändert sein Programm nie. Er entfaltet es zwar, aber er ändert es nicht. Es setzt sich in gleicher Weise fort. Nun, Adam hatte die Wahl. Wenn er das Wort gehalten hätte, wäre er am Leben geblieben. Weil er das Wort nicht hielt, starb er. Dasselbe gilt für uns. Wenn wir bei dem Wort bleiben, dann leben wir. Der Mensch lebt von jedem Wort. Tun wir es nicht, sterben wir. Wir sterben geistlich. Wir können immer noch lärmen, herumspringen, schreien und uns gebärden, aber das hat mit Leben nichts zu tun. Das ist nicht das Leben. Ich bin Missionar und habe gesehen, dass Heiden herumsprangen und schrien, wie wir es nie könnten. Sie bekannten sich zu ihren Göttern und so weiter. Doch sie haben kein Leben. Sie sind tot, während sie noch leben. So sagt es die Bibel. Wir stellten also fest, dass auch wir die Wahl haben. Er ging einen Kompromiss mit einem Wort Satans ein und starb. Wenn Gott am Anfang in seiner Gnade und Barmherzigkeit all das Leid, das wir verursacht haben, einfach hätte umgehen können, den Tod der kleinen Kinder, die ganzen Kriege, die Unruhen, die Kreuzigungen und all dieses, was wir hatten. Wenn er es hätte umgehen können, wenn die Souveränität seines Wortes es ihm erlaubt hätte, es zu umgehen, dann wäre er ungerecht gewesen, wenn er es damals nicht umgangen hat. Begreift ihr das? Er kann es nicht umgehen. Er hat es für Adam nicht umgangen und er wird es auch für dich und mich nicht umgehen. Wir müssen zur eigentlichen Sache kommen, nämlich allein zum Wort. Lasst jedes Menschenwort Lüge sein und meines wahr sein, sagte er. Wir fragen uns, in welch einer Zeit wir jetzt leben. In der Erntezeit. Nachdem Adam gefallen war, er wurde mit dem Wort geprüft und versagte. Versuchte Gott in seiner Schöpfung jemand anders zu finden, der jedes Wort ausleben würde. Seht, er suchte nach jemandem, der gemäß dem Wort für seine Zeit lebte. Deshalb teilte Gott jedem Zeitalter sein Wort zu. Er ist unendlich und er ist allgegenwärtig. Weil er auch allwissend ist, weiß er alle Dinge. Er kann nicht überall gleichzeitig sein. Doch durch seine Allwissenheit ist er dennoch allgegenwärtig. Aufgrund seines Vorherwissens hat er uns vorherbestimmt. Nicht, weil er wollte, dass der eine gerettet würde und der andere verloren ginge. Doch er wusste, wer sich retten lassen würde und wer verloren geht. Durch sein Vorherwissen ist er also imstande, vorher zu bestimmen. Er lässt alles zu seiner Verherrlichung dienen. So ist es auch mit seinen Attributen. Er tut sie zu seiner Verherrlichung kund. Ein Gefäß dient zur Ehre, das andere zur Unehre. Aber Gott hat beide geschaffen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Niemand kann zu mir kommen, sagte Jesus, wenn nicht der Vater ihn zieht. Alle, die der Vater mir gegeben hat, in Klammer, Vergangenheit, Klammer zu, werden zu mir kommen, nämlich zum Wort. Wie können sie kommen? Es sei denn, dass sie alle vorherbestimmt wurden zu kommen. Allen aber, die ihn annahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ihre Namen standen im Buch, und er kam, die zu erlösen, welche im Buch standen. In der Offenbarung, als die Siegel geöffnet wurden, ist die Rede von einem Buch. Der auf dem Throne sitzende, Gott, hatte es in seiner rechten Hand. Niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, war würdig, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Deshalb weinte Johannes, denn es handelte sich dabei um das Buch der Erlösung. In einer Versammlung der Assembly of God sangen ein Bruder und eine Schwester an einem Abend ein Lied, in dem es hieß, ob Johannes wohl auch mich gesehen hat, als er die Schar aus den Völkern schaute? Sah er auch mich? Natürlich, wenn euer Name in dem Buch stand. Auch Johannes' Name befand sich darin. Er weinte, weil niemand würdig war, das Buch zu öffnen. Da wandte sich einer der Ältesten an ihn und sagte, »Weine nicht, Johannes, denn der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden.« Johannes sah sich nach einem Löwen um, doch hinter dem Vorhang kam ein Lamm hervor, ein Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. Er beobachtete, wie ein blutiges Lamm hervorkam, und es nahm das Buch aus seiner rechten Hand und rief alle, die in dem Buch standen. Es ist das vollständige Buch der Erlösung, und dies ist es, das Buch der Erlösung. Er erlöste alle, die in dem Buch stehen, nicht diejenigen außerhalb des Buches. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Doch wenn ihr ewiges Leben besitzt, hattet ihr nie einen Anfang und könnt auch kein Ende haben, weil ihr Söhne und Töchter Gottes seid, Attribute seiner Gedanken und seines Wortes. Euer Leben wird nie enden, wenn euer Name in diesem Buch steht. Das Lamm kam, um sie zu erlösen. Nicht alle, die sich Christen nennen, nicht alle, die versuchen, ein gutes und heiliges Leben zu führen, sondern nur die hat er erlöst, deren Namen dort stehen, deren Namen in dem Buch stehen. Nun, wir haben gesehen, dass es Satan gelang, Adam durch ein Wort zu Fall zu bringen. Danach setzte Gott die Suche nach einem Mann, der von jedem Wort leben würde, in seiner Schöpfung fort. Der erste Mensch versagte. Dieser Mensch müsste es in seinem Zeitalter, in der Zeit, in der er leben würde, ausleben. Gott hatte verschiedene Zeitalter vorausgesagt, die vom Anfang bis zum Ende kommen würden. Weil er alle Dinge wusste, konnte er das Ende schon am Anfang sehen. Er hat alles durch Jesus Christus für ihn und zu seinem eigenen Wohlgefallen geschaffen. Hört jetzt gut zu, verpasst es nicht. Was wäre geschehen, wenn Mose mit der Botschaft Noahs aufgetreten wäre? Es hätte nicht funktioniert. Sicherlich nicht. Was wäre gewesen, wenn Jesus mit der Botschaft Mose aufgetreten wäre? Es hätte nicht funktioniert. Was wäre, wenn wir versuchen würden, die Methodistenbotschaft, die Baptistenbotschaft oder auch die Pfingstbotschaft zu bringen? Es würde nicht funktionieren. Sie waren in Ordnung. Das werde ich gleich mit dem Wort beweisen. Sie waren gut für ihr Zeitalter, doch diese Zeit ist vorbei. Wir müssen herausfinden, was die Schrift für heute sagt. An diesem Tage muss der Mensch von dem leben, was für dieses Zeitalter bestimmt ist. Er suchte nach einem Menschen, der das ganze Wort auslebt. Zunächst versuchte er es mit Noah, doch Noah versagte. Er betrank sich und versagte dadurch. Auch Mose, dieses gewaltige und herrliche Meisterstück Gottes, versagte in der Prüfung. Er verherrlichte sich selbst und durfte nicht in das verheißene Land eingehen. Dann trat David auf, der sein großes tausendjähriges Reich veranschaulichen sollte. An David wollte er zeigen, wie sein König ist. Gott schwor David, dass er seinen Sohn zu seinem Nachfolger erheben und auf den Königsthron setzen würde. David war ein tapferer Mann. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David tat, was recht war. Er schlug die Philister, riss die Altäre nieder und befolgte das Wort. Doch schließlich ließ er sich von der Schönheit einer Frau betören. Er brach das Gebot und übertrat das Wort, indem er Ehebruch verübte. Seht ihr? Ein Mann nach seinem Herzen, und dennoch versagte er ihm gegenüber. Mose und alle anderen versagten ihm gegenüber, aber trotzdem war ihr Leben eine Reflexion von demjenigen, der kommen sollte. Das Buch über die Offenbarung, das ich ja gerade schreibe, wird von einem Mann, der die Grammatik gut beherrscht, bearbeitet. Meine Grammatik ist dürftig. Deshalb macht ein Gelehrter die Korrektur und setzt die richtigen Haupt- und Fürworte ein. Ich kenne ja nicht einmal den Unterschied zwischen einem Haupt- und einem Fürwort. Doch er beherrscht es und stellt alles zusammen. Ich weiß nur, dass Gott es mir schenkt. Ich schreibe es nur nieder. Doch es muss bearbeitet werden, so dass man es auch in Schulen versteht. Es wird ihrer Ausdrucksweise angepasst. Dieser Mann, der die Grammatik überarbeitet, sagte zu mir: Bruder Branham, im Gemeindezeitalter von Pergamon sagte Jesus dort: Wer überwindet, dem will ich den Morgenstern geben. Dem will ich den Morgenstern geben? Wie können Sie den Morgenstern erhalten, wenn Jesus sich doch selbst als den Morgenstern bezeichnet? Seht, die Nachkommen Abrahams werden durch Sterne symbolisiert. Sie unterscheiden sich voneinander, und auch wir sind voneinander verschieden. Jesus ist der Morgenstern, der hellste von allen. In Offenbarung 1 finden wir ihn mit 7 Sternen in seiner rechten Hand beschrieben. Er erklärt es folgendermaßen: Die 7 Sterne sind die 7 Engel der 7 Gemeinden, der 7 kommenden Gemeindezeitalter. Dann sagte er: Wie kann es dann sein, dass ihnen der Morgenstern gegeben wird? Ich sagte: Die Sterne in seiner Hand waren nur die Sterne, die den Morgenstern reflektieren. Denn der Botschafter des jeweiligen Tages hatte das Wort. Er ist das Wort, und jeder von ihnen hatte den entsprechenden Teil für seinen Tag. Die Menschen, die bereit sind, die Dinge der Welt und die weltlichen Systeme zu verlassen und mit ihm zu wandeln, sehen, wie der Morgenstern durch den Botschafter des Zeitalters reflektiert wird, wie er sich im Alten Testament in Noah, Mose und vielen anderen reflektierte, bis schließlich alles in dem einen mündete. So wird es am Ende der Gemeindezeitalters sein. Alles wird in Jesus münden, der das Wort ist. Wir als Christen reflektieren ihn lediglich. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne nur während ihrer Abwesenheit. Und der Gläubige reflektiert den Sohn Gottes nur während seiner Abwesenheit. Es ist das Licht der Bibel, der Schrift, das durch unser Leben kund wird. Das Wort, das Licht in die Dunkelheit bringt. Ihr seid wie Lichter, die auf einem Berge brennen. Es ist nicht die Sonne, sondern nur eine Leuchte. Die Leuchte ist nur ein Ersatz für die Sonne und spendet nur einen gewissen Teil Licht. Wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes und haben den Geist nur zum Teil. Er hatte ihn ohne Maß. Wir sind leuchtende Sterne, die zusammen ein Licht für die Welt sind. Er aber ist die ganze Sonne, die jedem Stern das Licht gibt. Halleluja! Ich glaube ihm. Gott helfe meinem Unglauben. Schließlich kam der Vollkommene. Er kam und wurde in jeder Hinsicht versucht wie wir. Das sagt die Bibel. Er wurde versucht wie Noah. Er wurde versucht wie Mose. Er ging durch die gleichen Versuchungen wie die anderen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir es im Einzelnen darlegen, um es euch zu zeigen. Es ist leider nicht möglich, denn ich will euch nicht zu lange aufhalten. Ich möchte euch nur klar machen, dass er dieselben Versuchungen erfuhr. Satan ändert seine Taktik ebenso wenig, wie Gott es tut. Nur die Zeiten ändern sich. Satan drang in die erste Familie Gottes auf Erden ein. Darum geht es. Bruder, Schwester, verpasst dies jetzt nicht. Wie verschaffte sich Satan Zutritt zur ersten Familie? Es gelang ihm auf keine andere Art, als sie dahin zu bringen, dass sie das Wort brachen, denn sie waren hinter dem Wort geschützt. Er benötigte nur einen Spalt. So hat er in jedem Zeitalter Zutritt in jede Gemeinde, zu jedem Gläubigen bekommen, indem er einen Spalt fand. Oh, ich glaube, dass die Bibel stimmt. Doch dieses glaube ich nicht. Schon kam er. Es war entsetzlich, doch schon war er da. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ergeht. Wir wollen uns jetzt ganz darauf konzentrieren. Endlich kam dieser eine und wurde auf die gleiche Weise wie alle anderen versucht. Beachtet, wie geschickt Satan bei jedem Angriff zu Werke geht, jedes Mal auf die gleiche Weise. Er bot ihm natürliche Speise an, wie er es bei Eva tat. Wenn ihr davon esset und hiervon oder davon nehmt, und schon hat er es geschafft. Genauso handelt er bei jeder Organisation, bei jedem Einzelnen. Er bietet euch die natürlichen Dinge an, die ihr sehen könnt. Das zieht euch weg. Schau dir diese große, mächtige Kirche an. Sie haben Millionen von Mitgliedern. Unsere Kirche ist die größte in der Stadt. Zu uns kommt der Bürgermeister. Sieh dir all das an. Unser Pastor hat mehrere Doktortitel. Deshalb muss er ein kluger Mann sein. Ein katholischer Priester ist ihm, was seine akademischen Grade betrifft, überlegen. Er muss mehr als 60 Bücher genauso gut kennen wie ihr eure Bibel, damit er überhaupt zum Priester geweiht wird. Versucht also nicht, Bildung zu vergleichen. Das ist die Art der Welt. Immer werden Vergleiche angestellt. Zieht keine Vergleiche mit Dingen dieser Welt. Vergleicht euch nicht mit Kirchengemeinden. Vergleicht euch mit der Bibel. Das ist, was mit uns heute los ist. Daran liegt es bei uns Pfingstgemeinden. Das ist, was los ist mit unseren Musikgruppen und dem Singen und dem Allen, was wir haben. Wir versuchen, Hollywood nachzuahmen. Hollywood glitzert nur. Doch das Evangelium glüht. Zwischen Glitzern und Glühen besteht ein großer Unterschied. Hollywood glitzert durch die Kleidung und diese Rickys und Rickettas dort. Gott aber glüht in der Demut des Gläubigen, ganz gleich wie unwissend er ist. Er glüht in Demut, nicht im Glanz Hollywoods. Der Feind versuchte seine alte Taktik, die er bei Mose und all den anderen anwandte. Auch bei Jesus. Er versuchte es. Ebenso wird er versuchen, euch dahin zu bekommen, dass ihr etwas Großes, Glänzendes annehmt. Es erinnert mich an die Zeit, als ich noch Waschbären jagte. Mein Papa gebrauchte Tabak. Ich weiß nicht, ob ihr alle noch die alte Plakette kennt, die auf den Tabaksrollen waren. Ich nahm sie, suchte mir einen Baumstumpf am Bach, wo ich Bärenspuren gesehen hatte, und bohrte ein Loch hinein. In dieses Loch steckte ich die Tabakplakette. Dann schlug ich einige Nägel ein, die ich umbog. Der Waschbär greift nach allem, was glitzert. Wenn nun der Mond aufging, kam der Bär, sah die Plakette und griff hinein, um sie sich zu holen. Er ließ sie nicht mehr los. Er ist wie manche Gemeindemitglieder. Obwohl er weiß, dass er festhängt, lässt er nicht los. Wenn ich es tue, werfen sie mich aus der Organisation. Das ist dann sein Tod. So ist das. In Ordnung. Gebt Acht. Er hält daran fest und lässt nicht los. Satan versuchte es bei Jesus mit derselben Taktik wie bei den anderen. Er versuchte, ihn dahin zu bringen, etwas anderes zu essen als das verheißene Wortbrot. Doch Jesus sagte, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er versuchte zu erreichen, dass er ihm gehorchte. Es hörte sich gut an und erweckte den Eindruck, dass er sich davon ernähren konnte. Er hätte es tun können. Auch ihr könnt handeln, wie ihr wollt. Ihr könnt es annehmen oder sein lassen, was immer ihr möchtet. Wenn der Waschbär genug Verstand gehabt hätte, loszulassen, dann hätte er seine Hand herausziehen können. Das tut er aber nicht. So hält er sich dort selbst fest. Genauso handeln viele nominelle Christen. Sie wollen nichts davon hören. Sie kommen gar nicht, um es zu hören. Sie wollen nichts davon. Haltet ruhig weiter daran fest. Ihr werdet schon sehen, was geschieht. Nun gebt Acht. Man versuchte ihn dahin zu bringen, etwas anderes zu essen, als das Brot des Lebens, von dem doch jeder Mensch leben soll. Jesus aber hielt am Wort des Vaters fest. Diesmal hatte der Feind weder Eva noch Mose, noch einen der anderen vor sich, sondern den, der jedes Wort reflektierte. Das ist der Grund. Er war das Wort. Jesus blieb beim Wort. Er lehnte die theologische Lehre des Seminars, dessen neues Licht und die größere Erfahrung ab. Jesus fiel nicht darauf herein wie Eva, der Satan einreden konnte, Gott wird sicher nicht. Oh, gewiss ist es Gottes Wille, dass wir zusammenkommen und einen Weltkirchenrat gründen. Sicher steht Gott dahinter. Er ist für Einheit und Brüderlichkeit. Ja, mit sich, aber nicht mit der Welt. Brüderlichkeit in seinem Sinn, Anbetung für sich. Deswegen ist er gestorben, damit ihr ihn anbetet. So war es immer, wenn er es nicht schafft. Nun, wir stellen fest, dass er scheiterte. Jesus trat ihm entgegen mit dem, so spricht der Herr. Nun, wenn er sieht, dass ein Gläubiger beachtet, dass der Gläubige in dieselbe Situation kommt, jeder von euch, wenn er merkt, dass ihr mit der Bibel verbleibt und sagt, ich glaube der Bibel, ich werde keine Glaubenssatzung annehmen, ich halte an der Bibel fest, wenn er euch nicht davon abbringen kann, die echte Wahrheit auszuleben und das Wort zu glauben, dann beachtet, womit er beim zweiten Mal zu Jesus kam. Wenn er euch nicht umstimmen konnte und ihr bleibt dabei, ich werde kein Glaubensbekenntnis annehmen, das mache ich nicht. Ich bin frei geboren, so werde ich bleiben. Ich werde dies und das tun. Wenn er es nicht schafft, dass ihr euch bloß einer Gemeinde anschließt, dann wird er etwas anderes mit euch tun. O Bruder, gib darauf Acht. Wenn ihm das nicht gelingt, wird er euch in eines seiner Seminare schicken, wo Satan der Ausleger ist, und euch von seinen eigenen Theologen unterrichten lassen. Oh, die Tage der Wunder sind vorbei. Diese Menschen dort sind doch Ketzer. Die kannst du doch vergessen. Er wird euch dorthin schicken. Jetzt sagt er vielleicht, warte einen Moment, Bruder Branham, einen Augenblick. Gut, dann halten wir ein wenig inne. Ihr sagt jetzt, sollte man das nicht mehr tun? Sollten wir das nicht mehr? Nein, nein. Denn Jesus sagte, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. An das Wort. Und er wird euch auch das Zukünftige verkündigen. Das ist die wahre, geisterfüllte Gemeinde, die mit dem Wort verbleibt, die das Wort reflektiert. Gott auf Erden. Seht ihr? Er benötigt keinen Theologen, denn sein Wort lässt keine eigenmächtige Deutung zu. Er legt sein Wort selbst aus, indem er es erfüllt und dadurch beweist, dass es die Wahrheit ist. Als die Methodistenkirche euch sagte, dass ihr den Heiligen Geist nicht empfangen könnt, wie sie ihn am Tag zu Pfingsten empfingen, habt ihr es da beachtet? Gewiss nicht. Ihr seid vorwärts gegangen und habt den Heiligen Geist trotzdem empfangen. Vor kurzem diskutierte ich mit einem Baptistenprediger über die Dreieinigkeit. Ich sagte ihm, dass es nur eine Begrifflichkeit sei. Ein anderer Prediger, der ein Seminar besucht, sagte: Herr Branham, Sie versuchen ja, den Menschen den Glauben an eine apostolische Religion zu vermitteln. Ich sagte: Gewiss, eine andere gibt es ja nicht. Und er sagte: Wo sind Sie zur Schule gegangen? Ich sagte: Auf meinen Knien, mein Bruder. Nicht Theologie, sondern Kniologie. Dort habe ich ihn gefunden. Und er sagte: Herr Branham, wollen Sie etwa behaupten, dass die Taufe des Heiligen Geistes, wie sie am Pfingsttage empfangen wurde, auch für heute ist? Ich sagte: Die Bibel sagt doch, dass Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Ich sagte: Es war Jesus Christus, der zu Pfingsten herabkam. Oh ja, derselbe, nur noch eine kurze Zeit. Ich werde den Vater bitten, dann wird er euch einen anderen Tröster geben, den Heiligen Geist. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich werde mit euch, ja in euch sein, bis an das Ende der Welt. Ich sagte: Ja, er war es, der zu Pfingsten herabkam. Jawohl, er kam herab und nahm in der Gestalt der Person des Heiligen Geistes Wohnung in ihnen. Es war Jesus Christus in der Person des Heiligen Geistes. So verstehen wir die Gottheit. Nun, gebt acht. Satan brauchte seine Theologie nicht. Dieser Mann sagte zu mir: Herr Branham, ich gebe Ihnen zu bedenken, dass ich von einer bestimmten Schule komme. Dort wird man gelehrt. Ich sagte: Ich höre mir immer Ihr Programm an. Er sagte: Dort hat man uns gelehrt, dass die Taufe des Heiligen Geistes nur für die Jünger war. Ich sagte: Die Bibel berichtet, dass sich 120 in dem Obersaal befanden. Wer hat nun recht, Sie oder das Wort? Ich sagte: Philippus ging dann nach Samaria, predigte und taufte dort auf den Namen Jesu Christi. Doch der Heilige Geist war noch nicht auf sie gefallen, weil Petrus die Schlüssel hatte. Deshalb ließ er Petrus von Jerusalem kommen. Als er ankam, legte er ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Die Bibel sagt: den Heiligen Geist. Ich sagte: Dann ging Petrus aufgrund einer Vision mit den Schlüsseln zum Haus des Cornelius. Apostelgeschichte 10, 49. Während er noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf sie, denn sie hörten sie mit Zungen reden, weissagen und Gott preisen. Dann sprach Petrus: Kann wohl jemand diesen Leuten, die den Heiligen Geist ebenso wie wir am Anfang empfangen haben, das Wasser versagen, dass diese nicht getauft würden? So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. 30 Jahre später kam Paulus an die Küste nach Ephesus. Dort fand er einige Baptisten vor, die eine große Erweckung hatten. Gewaltige Dinge geschahen. Sie jauchzten und priesen den Herrn. Paulus besuchte die Gemeinde, die aus etwa 20 Leuten bestand. Aquila und Priscilla gingen dort zur Versammlung. Und auch Apollos, ein bekehrter Rechtsanwalt, der anhand der Bibel bewies, dass Jesus der Christus ist. Es herrschte große Freude. Und sie hatten herrliche Versammlungen. Dorthin kam Paulus auf seiner Wanderschaft, nachdem ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Er war dort gewesen, weil er aus einer Wahrsagerin einen Geist, einen Teufel ausgetrieben hatte. Im Werk des Herrn tätig kam er dort an, ging in die Versammlung und hörte zu. Er sagte: Dieser Mann ist ein großartiger Mensch. Doch habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden wart? Dieser glaubte, man empfange ihn, wenn man gläubig wird. Er aber sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden wart? Sie sagten, wir wissen nicht, ob es einen Heiligen Geist gibt. Er sagte, worauf seid ihr denn getauft worden? Das war die Frage. Sie sagten, wir wurden getauft mit der Taufe des Johannes, desselben Mannes, der Jesus getauft hat. Wir wurden mit Johannes Taufe getauft. Da sagte er, Johannes hat nur zur Buße getauft, nicht zur Vergebung der Sünden, denn das Lamm war noch nicht geschlachtet gewesen. Er sagte, Johannes taufte zur Buße und gebot, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Herrn Jesus Christus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie weissagten und redeten in Zungen. Das war 30 Jahre später. Ich sagte, glaubst du, was die Bibel sagt? Er sagte, gewiss. Ich sagte, am Tag zu Pfingsten, als dies alles bekannt gemacht wurde, und sie alle jauchzten und Gott priesen, da fragten die Leute, Männer und Brüder, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Petrus sagte, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, die der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort wird nie seine Gültigkeit verlieren. Ihr Pfingstler habt euch nicht darum gekümmert, was die Methodisten, Baptisten und Presbyterianer einwandten. Ihr erkanntet, dass es für jede Generation ist und seid hineingedrungen. Sicherlich bleibt dabei nicht stehen, sondern dringt weiter vor. Dort begingen die Methodisten ihren Fehler. Sie drangen vor, bis in die Heiligung hinein, blieben dann aber stehen. Die Lutheraner drangen bis zur Rechtfertigung und blieben dort stehen. Sobald man eine Organisation daraus macht, stirbt es. Das ist das Ende davon. Damit ist es dahin. Gebt Acht, während wir uns beeilen. Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch all das lehren, was ich euch gelehrt habe. Oha! Er wird euch an alles erinnern, was ich euch sagte, und es euch wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Auch wird er euch das Zukünftige verkündigen. Er wird jedes Wort bestätigen, indem er es durch mitfolgende Zeichen bekräftigt, wenn er euch von allen Satzungen und dergleichen löst und am Wort festhaltet. Dann ist Gott verpflichtet, sein Wort, alles, was er in der Bibel verheißen hat, einzulösen. Sobald ihr das tut, bestätigt sich das Wort von selbst. Er braucht niemanden, der sagt, die Tage der Wunder sind vorbei. Wer will mir, der ich einmal blind war, sagen, die Tage der Wunder seien vorbei? Halleluja! Ich lag da. Die Ärzte gaben mir nur noch 3 Minuten zu leben. Und ich lebe heute noch. Wie könnte man mir etwas anderes einreden? Einst war ich ein laues Gemeindemitglied, jetzt bin ich erfüllt mit Heiligem Geist. Gott benötigt keinen Ausleger. Der Geist selbst, der das Wort ist, legt es als Wahrheit aus, wenn jemand es nur wagt, hervorzutreten und es in Anspruch zu nehmen. Er ist sein eigener Ausleger. Versucht es doch einmal mit ihm und stellt fest, ob das nicht stimmt. Gebt nichts um das, was irgendjemand sagt. Tut, was Gott gesagt hat. Oh, sagt ihr, ich befolge dies. Doch wie steht es mit allen anderen Worten? Durch ein einziges Wort zerreißt die Kette. Was diese Kette betrifft, haben die Kirchen immer versagt. Sie organisieren sich, kommen zu einer Einigung und gründen eine große Denomination. Diese Männer treffen sich, der Heilige, Vater, so und so, und der Bischof, Dr. So-und-so, einigen sich. Und was kommt als erstes dabei heraus? Da habt ihr es. Ihr sterbt auf der Stelle. Das werden wir, so der Herr will, anhand der Natur und anhand des Wortes in einigen Minuten beweisen. In Ordnung. Er wird euch an alles erinnern. Er bestätigt jedes Wort. Und wir leben davon. Halleluja! Lebt davon. Der Mensch lebt von jedem Wort, von jedem bestätigten Wort. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Sie werden denen folgen, die glauben. Ergreift es und Gott beweist, dass es die Wahrheit ist. Die Seminare und vom Satan inspirierten Theologen sagen, darauf könnt ihr nicht vertrauen. Das war für die Apostel. Diese Tage sind vorbei. So etwas gibt es nicht. Das galt nur für die Apostel, als Beweis für das Evangelium damals. Heute haben wir gebildete Menschen. Sie waren damals gelehrter als wir jetzt. Nennt mir eine Kirche, die so etwas wie den Hohen Rat vorweisen kann, wo schon ihre Ur-Ur-Ur-Urgroßväter vor ihnen Priester gewesen sein mussten. Ein falsches Wort in der Schriftrolle, und man hätte sie gesteinigt. Sie mussten sich genau daran halten. Dennoch erkannten sie den wahren Kern des Wortes, das Leben, nicht, als es kam. Deshalb wurden sie verurteilt und als Knechte Satans bezeichnet. Seht, es reflektiert nicht das Wort, wenn ein Student aus einem Seminar euch sagt, der Heilige Geist ist nicht für heute. Diese Dinge wie göttliche Heilung und all das Zeug waren für eine andere Zeit. Seht, das ist keine Reflexion Gottes. Es ist die Reflexion eines Glaubensbekenntnisses. Es ist die Reflexion einer Lehre, die außerhalb der Bibel ist. Hebräer 13,8 sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Johannes 14,12 sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Wie könnt ihr dieses Wort herausnehmen und etwas anderes an seine Stelle setzen? Damit zerreißt ihr die Lebenskette. Der Mensch lebt nur vom Brot. Ewig lebt er von diesem Brot. Physisch lebt er von jenem Brot. Diese zwei Arten von Brot gibt es. Der Heilige Geist, der in euch ist, sagt Amen zu jedem Worte Gottes, wenn es der Heilige Geist ist. Jetzt möchte ich euch etwas fragen. Dies könnte wehtun. Als ich noch ein Kind war, gab meine Mutter mir Lebertran. Noch heute kann ich seinen Geruch nicht ertragen. Wir sind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mutter erhitzte Schwarten und ließ sie aus. Wir bekamen sie von einer alten Schwester namens Goodwin, die eine Bäckerei hatte und Schinkenpasteten backte. Wir ließen sie aus, nahmen Mehl, das Schmalz und so weiter und machten unser Maisbrot daraus. Kein Wunder, dass wir bei dieser einseitigen Kost unterernährt und anfällig für Krankheiten waren. Weil wir keine richtige Ernährung hatten, gab Mutter uns allen jeden Samstagabend eine große Dosis Lebertran. Ich hielt mir die Nase zu und schrie, »Mama, davon wird mir so übel!« Sie antwortete, »Wenn dir davon nicht übel wird, dann hilft es dir auch nicht. Vielleicht hat dies die gleiche Wirkung.« Ich möchte euch etwas fragen. Wie kann ein Mann oder eine Frau, die behaupten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, der ja das Wort ist, in Klammer, ist das richtig? Klammer zu. Wie könnt ihr das Fleisch des Heiligen Geistes sein, der euch zu einem Teil von sich selbst gemacht hat, damit ihr das Evangelium eures Zeitalters reflektiert und dann das Wort ablehnen, das er geschrieben hat? Es hat nichts damit zu tun, wie gut ihr seid. Ich könnte euch in Afrika Hottentotten zeigen, die ein Leben führen, an das kein Christ heranreicht. Wehe, wenn sie im Ehebruch ertappt werden. Jedes Mädchen wird vor der Hochzeit auf ihre Jungfräulichkeit untersucht. Und wenn sie für schuldig befunden wird, muss sie den betreffenden Mann nennen. Dann werden beide zusammen getötet. Was wäre, wenn man das in den Vereinigten Staaten praktizierte? Wer würde dann all die Toten beerdigen? Da habt ihr es. Sie sind zwar Heiden, doch seht euch ihre Moral an. Das könnt ihr also nicht als Maßstab nehmen. Unser indischer Bruder kann euch bestimmt sagen, dass die Mohammedaner ein wesentlich besseres Leben führen, als wir es uns je vorstellen könnten. Was ist es dann? Das Wort ist der Prüfstein. Die Pharisäer waren zweimal so demütig wie Jesus. Er zog umher, riss ihre Gemeinden auseinander, trieb sie hinaus, schlug sie und so weiter. Doch was tat dieser fromme alte Priester? Wenn ich heute Morgen eine Versammlung hielte, die gegen ihn gerichtet wäre, dann würde ich fragen, wer kam zu euch, als ihr krank wart, und hat für euch gebetet? Dieser gottesfürchtige alte Priester, wer hat dem Vater nach der Missernte Geld geliehen? Der gottesfürchtige alte Priester, wer hat dich Gott zum Dienst geweiht? Der gottesfürchtige alte Priester, wer hat dich besucht, als du im Gefängnis warst? Der gottesfürchtige alte Priester. Und was hat dieser junge, abtrünnige Jesus getan? Er hat deinen Pastor als Schlange bezeichnet. Seht, es geht nicht um die Früchte, sondern um das Wort. Der Mensch lebt nicht von der Frucht allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Er war dieses Wort. Sie konnten es nur nicht sehen. Er war bestimmt, das zu tun. Sie konnten es nicht erkennen, weil sie nicht dazu bestimmt waren. Er sagte, ihr könnt nicht zu mir kommen. Betrachtet die armen Juden. Ihre Augen waren verblendet. Er selbst verblendete sie. Gewiss tat er das. Stellt euch vor, wie es ist, verblendet zu sein. Ihr solltet Gott für die Einsicht in die Schrift danken, die ihr empfangen habt. Gebt nun Acht. Er war dieses Wort. Danach wurde er versucht. Wir werden uns jetzt mit der Versuchung Jesu befassen. Es reflektiert nicht das Wort, wenn jemand sagt, das war für ein anderes Zeitalter. Denn die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wie könnte der Heilige Geist in euch dann sagen, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid? Darf ich euch jetzt ein wenig verletzen? Ist es euch recht? Dann hebt die Hände. Werdet ihr mir auch nicht böse sein? Wenn doch, dann müsst ihr es wohl sein. Wie könnt ihr Frauen mit kurzgeschnittenem Haar mir sagen, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid? Ein Wort. Oh, ich rede in Zungen. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe gesehen, wie Hexenmeister in Zungen redeten, auslegten, im Geist jubelten und im Geist tanzten. Wie könnt ihr Männer euch als Oberhaupt des Hauses bezeichnen und eurer Frau gestatten, Shorts zu tragen und sich so zu geben, wie sie es tut, und euch noch Christen nennen? Wie wollt ihr Pastoren Gott gegenübertreten, wenn ihr nicht dagegen aufgestanden seid und protestiert habt? Ihr könnt sie nicht dazu zwingen. Doch wenn ihr anfangt, so zu predigen, werdet ihr nicht mehr lange in jenem Seminar sein oder zu jener Gruppe gehören. Ihr werdet auf Unterstützung von irgendwo anders angewiesen sein. Darauf kommen wir gleich noch, so der Herr will. Seht ihr? Das ist es. Ich will euch nicht wehtun. Ich liebe euch. Doch gerade deshalb tue ich es. Wenn ihr den Fluss hinuntertriebt, und ich würde sehen, dass ihr im Begriff seid zu ertrinken, dann wäre ich doch ein erbärmlicher Mensch, wenn ich sagte, nun, sei ein guter Mensch, Liebling, man sollte sie lieber warnen. Jawohl, sag es ihnen. Ich sagte es bereits neulich an einem Abend. Als Christ muss ich mich mit jedem Charakter in der Bibel identifizieren können. Ich musste mit Noah in jenen Tagen auftreten, mit ihm predigen, und die Menschen warnen. Jawohl, ich musste mit Elia allein auf dem Berg Karmel stehen. Ich musste mit ihm auf Golgatha gewesen und meinem eigenen Ich und meinen eigenen Gedanken gekreuzigt worden sein. Dann bin ich auch zu Ostern mit ihm auferstanden und habe über alles triumphiert. In ihm bin ich über alles Fleischliche dieser Welt erhoben worden. Andernfalls wird das Wort nicht reflektiert. und auch nicht bestätigt. Wenn ihr aber das Wort glaubt, wird Gott selbst es bestätigen, wie er es hier in Jesus tat. Das Wort Brot steht immer im Zusammenhang mit sich ernähren. Der Mensch lebt nicht von diesem Brot allein, sondern von jedem Wort. Dies ist das Wort Brot. Haltet das im Gedächtnis fest. Dies ist das Brot, von dem sich die Gemeinde in allen Zeitaltern ernährt hat. Es war das verborgene Manna, das nur für die Überwinder ist. So steht es in der Offenbarung. Ich habe keine Zeit, es in allen Einzelheiten darzulegen, denn wahrscheinlich stehen mir nur noch 30 Minuten zur Verfügung. Doch seht, das heilige Manna, das vom Himmel fiel, war ein Sinnbild auf den Heiligen Geist. Darin werdet ihr mir zustimmen. Gott gebot Mose, einen Goma davon zu nehmen und ihn in das Allerheiligste zu stellen. Hätte man es nicht in das Allerheiligste gestellt, wäre es verdorben. Stimmt das? Würmer wären hineingekommen. Er sagte, stelle diesen Goma in das Allerheiligste für alle künftigen Geschlechter. Wenn ein Mann Priester wird, um am Worte zu dienen, so muss er als erstes, sobald er eingesetzt ist, hingehen, ein wenig von diesem Originalmanna nehmen und es essen. Damit soll das Licht in seiner Hand versinnbildlicht werden, in jedem neuen Gemeindezeitalter, das sein Licht reflektiert. Nur derjenige bekam es, der völlig überwunden hat, der ernst macht und alles beiseite wirft, außer dem Wort. Das Wort ist das Manna. Es ist Jesus. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ergeht. Dies ist das verborgene Manna für die Überwinder, das für jedes künftige Priestergeschlecht aufbewahrt wurde. Die Theologieschulen haben diese gesegnete Sache schon vor langer Zeit mit einem Linsengericht vertauscht. Das stimmt genau. Jawohl. Dasselbe tat Esau. Was die Moral betrifft, war Esau ein besserer Mensch als Jakob, aber er hatte keine Achtung vor dem Erstgeburtsrecht, das dem Wort entspricht. Wie viele wissen, dass das Erstgeburtsrecht dem Wort, der Verheißung für den ältesten Sohn entspricht? Aber in moralischer Hinsicht war er ein guter Mensch, wie es die nominellen Christen von heute sind. Er war ein guter Mensch. Er log nicht, er stahl nicht, er war gut zu seinem Vater. Obwohl er all dem nachkam, gab er nichts um sein Erstgeburtsrecht. Er sagte, was für einen Unterschied macht es? Ich bin trotzdem Israelit. Ich gehöre sowieso dazu. Doch es kam auf sein Erstgeburtsrecht an. Im Natürlichen war er in Ordnung, doch im Geistlichen war er verkehrt. So ist es heute. Bei diesem Eintopf werden Gemeinde und Welt vermischt. Man nimmt von jedem etwas. Glücksspiele, Tänze und alle möglichen Vergnügungen. In Klammer, in der Gemeinde. Klammer zu. Frauen, die kurzes Haar haben und Shorts tragen. Ihr fragt, Bruder Branham, was hat diese Kleinigkeit zu sagen? Das ist ein Teil des Wortes, denn die Bibel sagt, dass es verkehrt ist, wenn eine Frau ihr Haar schneidet. Das stimmt. Wie will sie hineinkommen, wenn sie es trotzdem tut? Fragt einen Prediger. Jeder kann bestätigen, dass es so im Wort steht. Sie entehrt ihr Haupt, sie entehrt ihren Ehemann. Er sollte sich von ihr scheiden lassen. Jawohl. Denn wenn sie ihr Haar abschneidet, soll sie auch geschoren werden. Das besagt alles. Nicht einfach eine Kurzhaarfrisur. Gott will es so nicht. Das ist weder etwas Halbes, noch etwas Ganzes. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Schneidet es entweder ganz ab oder lasst es wachsen. So hat Gott es gesagt. Jeder Prediger des Evangeliums weiß, dass es die Wahrheit ist, ob er es zugibt oder nicht. Es ist die Wahrheit. Was nützt es euch, wenn ihr alles andere befolgt und das auslasst? Es ist immer noch ein wenig Weltlichkeit in euch, wenn ihr den anderen Kirchengemeinden ein wenig nachzueifern versucht. Genau das ist es, was Israel in Schwierigkeiten brachte. Deswegen starben sie. Damit brachte sich Adam in Schwierigkeiten. Das war der Grund für die Schwierigkeiten all der anderen. Nur ein Wort ist dazu nötig. Nur ein Punkt. Es ist wie ein Eintopf, in den Weltliches gemischt wurde. Ein wenig von der Welt, etwas von Hollywood, etwas von der Kirche, ein wenig von den Theologen. Was habt ihr dann? Gebt Acht, wenn es Satan nicht gelingt, euch dahin zu bringen, das Wort anzuzweifeln und ihr somit in ein Seminar geht, dann versucht er es mit seiner zweiten Taktik bei euch. Er probiert seine nächste Taktik. Hier müsst ihr sehr gut aufpassen. Bleibt noch 5 Minuten ruhig sitzen, bis wir diesen Teil beendet haben. Als nächstes macht er euch ein übernatürliches Angebot. Bevor ich schließe, komme ich noch einmal darauf zurück. Wenn er euch nicht durch eine Versuchung vom Wort abbringen kann und ihr sagt, ich werde am Wort festhalten, dann macht er euch ein übernatürliches Angebot. Er sagte, ich sag dir was, gehe dort hinauf und stürze dich vom Tempel hinab und komme wieder herauf. Zeige den Menschen, dass du etwas Übernatürliches tun kannst. Er bekommt sie dahin. Gebt nun Acht, darauf kommt es an. Passt auf, wenn ihr schließlich bei dieser Versuchung angelangt seid. Vielleicht lässt er manche von euch in Zungen reden, so dass ihr meint, es zu haben. Oder er lässt euch sogar weissagen, ohne dass die Weissagung mit dem Wort übereinstimmt. Ich habe erlebt, wie Menschen aufstanden und etwas weissagten, das so im Gegensatz zum Wort stand, wie der Osten zum Westen. Es ist das Wort, wodurch ihr lebt. Die übernatürlichen Gaben kann Satan mit vollen Händen verteilen. Gewiss, das hat nichts zu bedeuten. Hat nicht Jesus gesagt, viele werden an jenem Tage zu mir kommen und sagen, Herr, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt? Habe ich nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Ich habe mächtige Werke vollbracht. Ich war ein bedeutender Mann in jener Organisation. All das habe ich getan. Er wird antworten, weichet von mir, ihr Übeltäter. Was bedeutet diese Übeltat? Es ist etwas, von dem ihr wisst, dass es richtig ist. Und obwohl ihr es im Herzen zugebt, handelt ihr nicht danach. Wenn ihr wisst, dass die Bibel etwas Bestimmtes lehrt und ihr befolgt es trotzdem nicht, ist es eine Übeltat. David sagte, wenn ich eine Übeltat in meinem Herzen behalte, wird Gott noch nicht mal mein Gebet erhören. Ist das wahr? Steht das in der Bibel? Darüber könnt ihr gewiss nicht böse sein. Jesus sagte, viele werden an jenem Tage zu mir kommen und sagen, ich habe dieses und jenes getan. Dann werde ich antworten, weichet von mir, ihr Übeltäter. So war es bei Adam. Adam sagte, Herr, ich habe dies und jenes getan, außer einem Wort. Doch dieses eine Wort reichte schon aus. Ungehorsam, einem einzigen Wort gegenüber. Mehr ist nicht nötig. Ja, vielleicht sogar Weissagen, im Gegensatz zum Wort. Doch sobald er diese übernatürliche Gabe empfangen hat, ist er so hingerissen von ihrem Glanz, von dem Trubel, der damit einhergeht. Ehre sei Gott, ich habe für diese und jene gebetet. Sie erhoben sich und konnten gehen. Halleluja, ich kann in Zungen reden und jemand anders legt aus. Es ist echt, es ist wahr. Paulus sagte, ich könnte in Zungensprachen der Menschen und der Engel reden und dennoch nichts sein. Selbst wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, wäre ich immer noch nichts. Stimmt das? Doch das bietet er euch an. O Pfingstleute, ich liebe euch, sonst wäre ich doch nicht bei euch. Darin habt ihr versagt. Achtet auf das Wort, nicht auf die Gabe. Achtet auf den Geber, von dem sie kommt. Doch er ist völlig hingerissen, er tanzt im Geist. So viele Menschen scharen sich um ihn. Jeder ruft ihn nach hier und nach dort, und dabei vergisst er das Wort. Solange ihr euch vom Wort fernhaltet, seid ihr sehr populär. Sobald ihr jedoch einmal in das Wort hineingeht, werdet ihr sehen, wer dann noch mit euch zusammenarbeitet. Beachtet, was dann hervorkommt. Das werden wir gleich noch im Zusammenhang mit einem anderen Bereich der Natur hervorheben. Ihr werdet feststellen, wer euch dann noch haben möchte. Niemand. Lasst die Finger davon. Eine bestimmte Vereinigung hatte hier vor einigen Wochen eine Zusammenkunft. Und sie verbannten mich, so dass jeder Prediger des vollen Evangeliums, der mich in die Stadt kommen ließe, damit ich für ihre Kranken bete, von der Vereinigung ausgeschlossen wird. Nur weil ich für die Kranken bete. Sie sagten, hört nicht darauf, obwohl das Wort bestätigt ist. Ebenso verfuhr man mit unserem Herrn. Das Gleiche tat man mit jedem Mann in jedem Zeitalter. Sie taten es mit Luther, Wesley und allen anderen. Auch mit euch ist man am Anfang so verfahren. Inzwischen seid ihr in dieselbe Sohle, aus der ihr kamt, zurückgekehrt. Beachtet die Art und Weise. Es geschieht immer nach derselben Methode. Sie hat noch nie versagt. Satan handelt immer gleich. Er ist so begeistert von dem Getöse, dem Glanz und so weiter, dass er das Wort nicht mehr beachtet. Oh, Bruder so und so hat das und das gesagt. Ich muss dorthin gehen. Er ist so begeistert, dass er es gar nicht beachtet. Ob es das Wort ist oder nicht, ist ihm gleich. Die anderen sagten, es sei gut. Also ist es egal. Die Denomination sagt, du hast es. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Was genau hast du? Seht ihr? Gebt Acht. Satan hat das Wort immer, auch in diesem Fall, verschleiert. Selbst als er Jesus dazu bringen wollte, etwas Übernatürliches zu tun. Was wäre gewesen, wenn Jesus auf ihn gehört hätte, weil es um etwas Übernatürliches ging? Er sagte, warte einmal, du möchtest mit dem Wort bleiben, nicht wahr? Du möchtest dich an das Wort halten? Es steht doch geschrieben, er hat seinen Engel für diese Sache befohlen. Sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stößt. Doch er stieß mit seinem Fuß an keinen Stein. Gebt Acht. Was wäre gewesen, wenn er sich darauf eingelassen hätte? Habt ihr bemerkt, ich habe nicht gesagt, dass er das Wort zitierte, sondern dass er es übertünchte, wie man Zuckerguss über einen Kuchen streicht. Er verschleierte, beziehungsweise übertünchte es. Er ließ es nicht im richtigen Zusammenhang. So versucht man es auch heute darzulegen. Man will es übertünchen. Doch dann steht es nicht mehr im Einklang mit dem Rest der Schrift. Es muss alles sein. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seht ihr, ganz gleich, wie viel ihr vom Wort übertüncht. Es muss so wiedergegeben werden, wie er es ausgesprochen hat. Wenn es richtig wiedergegeben wird, dann bestätigt er es in eurem Leben als wahr. So werden alle Menschen erkennen, dass ihr geschriebene Briefe Gottes seid. Geschriebene Briefe, das ist diese Bibel. Stimmt das? Die Bibel ist ja ein Schreiben. Also seid ihr geschriebene Bibeln, die sein Wort reflektieren. Wiederum vollkommene Menschen in Gott. Doch Jesus sagte, es steht abermals geschrieben. Seht ihr? Beachtet, Eva war in der gleichen Lage, aufgrund ihres übernatürlichen Verständnisses begeistert. Sie hatte eine theologische Erfahrung. Ihr Bildungsstand damals war höher als der eines jeden Theologen im Land. Sie war so begeistert und erkannte es nicht. Sie wusste, dass sie etwas hatte, was Adam nicht hatte. Vielleicht wäre sie dadurch imstande, über ihn zu herrschen, weil sie mehr davon verstand als ihr Adam. Beachtet, was ihre Adams heute tun. Sie konnte zwischen Gut und Böse unterscheiden, denn sie war gut in der Wahrheit unterwiesen. Das stimmt. Sie bekam eine hervorragende Unterweisung über die Wahrheit, von der sie vorher nichts verstand, und es war die Wahrheit Gottes. Doch als sie das Wort brach, war sie tot. Ja, sie bekam ihre Schulung. Genau so vermittelt euch das Seminar eine theologische Erfahrung, dass ihr jede Person, aus dem Alten und Neuen Testament zitieren könnt. Doch gebt Acht, was ihr tut, ob ihr nicht das Wort brecht, wenn ihr sagt, nun, das war nur für sie. Nein, es ist für euch, für jeden, der da will. Seht ihr? Gebt Acht. Oh, das war für die Gemeinde damals. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Sie hatte eine feine Bildung, doch sie war auch tot durch Sünde und Übertretung. Jetzt kommen wir zur dritten Taktik Satans. Wir werden uns damit beeilen, denn ich möchte nicht mehr Zeit beanspruchen als nötig. Vielleicht noch 15, 20 Minuten, wenn ihr noch so lange aushaltet. Beachtet dann seine dritte Taktik, seine dritte Versuchung. Wenn die anderen versagten, dieser wird es gelingen. Jetzt bietet er euch ein Amt in der Kirchengemeinde an, wie er es bei Jesus tat. Ich werde dir die ganze Welt geben. Ich mache dich zum König darüber. Alles gehört mir, und ich werde es dir geben. Wer kann aus einem Mann einen Prediger machen? Wer kann einem Mann eine Gabe verleihen, wenn ihm die Hände aufgelegt werden? Gott hat ihn die Gemeinde gesetzt. Seht, wie sie das Wort verdrehen. Dasselbe tat Eva mit ihrem neuen Wissen, ihrer Erkenntnis, bekam sie Macht über Adam. Sie konnte tun, was sie wollte, sobald sie Adam dahin brachte, es anzunehmen. Doch als er zu Jesus kam, er nahm es nicht an. Er sagte, Satan, gehe hinter mich. In anderen Worten, ich will es nicht verkehrt wiedergeben, aber nur hinzufügen. Es steht geschrieben, der Mensch lebt von jedem Wort Gottes, nicht von deinem Angebot. Ich mache dich zum Bezirksvorsteher, zum Presbyter oder zum Diakon oder du darfst auf dem Klavier spielen, Schwester. All das wird angeboten. Du bist eine sehr beliebte Persönlichkeit. Wir brauchen dein Talent in unserer Gemeinde. Seht ihr? Komm zum Wort. Sie konnte ihn beherrschen, ihn belehren. Das Gleiche ernten wir heute. Heute bietet man ihnen einen Doktortitel an oder Bezirkspresbyter, Vorsteher, Distriktmanager und dergleichen zu werden. Wie unterscheidet es sich von Jesus? Er hielt am Wort fest. In den nächsten Minuten möchte ich anhand der Natur und mit dem Wort belegen, dass es stimmt, und möchte es im Zusammenhang zeigen. Dies beweist, dass er das fleischgewordene Wort, das Brot, war. Er war das fleischgewordene Wort. Denn was reflektierte er? Nur das Wort. Wenn ihr geschriebene Briefe seid, dann reflektiert ihr nur das Wort, nicht das, was ein Seminar oder irgendjemand sagt, was Frau Jones oder Dr. So und so darüber denkt, sondern was Gott darüber sagte. Lasst jedes Menschenwort Lüge sein, doch meines ist die Wahrheit. Wer auch nur das geringste Gebot bricht und die Menschen demgemäß lehrt, wer ein Wort aus diesem Buch nimmt oder ein Wort hinzufügt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Durch dieses Wort leben wir ewig. Wie ihr tote Substanz zu euch nehmen müsst, um irdisch leben zu können, müsst ihr Christus haben, um zu leben, sonst sterbt ihr. Was ist Christus? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Auch ihr seid solche geschriebenen Briefe, der eine für dieses, der nächste für ein anderes Zeitalter, als Licht der Stunde. Doch sie erkennen es nicht, ihr reflektiert es einfach. Andere versagten, wenn auch nur in einem Punkt, doch er nicht. Ich habe bereits erwähnt, was er in Offenbarung 22,18 gesagt hat, wenn jemand etwas hinzufügt. Gebt jetzt genau Acht. Matthäus 24,24 ist besonders wichtig. Dort sagt Jesus, dass in diesen letzten Tagen sogar die Auserwählten beinahe dadurch verführt würden. Beachte die Geister. In den letzten Tagen. Diese Schriftstelle muss sich erfüllen. Glaubt ihr das? Es heißt dort, dass in den letzten Tagen selbst die Auserwählten, die Vorherbestimmten, fast verführt würden. Es ist so vollkommen, so schriftgemäß, sieht so schön und klar aus, dass ihr keinen Fehler darin erkennt. Nur die Auserwählten werden dem entrinnen. Das sagte Jesus. Glaubt ihr es? Sogar die Auserwählten würden verführt, wenn es möglich wäre. Oh, es ist so vollkommen schriftgemäß. Man kann es mit dem natürlichen Auge sehen. Doch das ist es nicht. Die Pharisäer hatten die Schrift so vollkommen es nur ging, aber entsprechend ihrer eigenen Deutungen. Wie hätten sie erkennen können, dass er nicht verkehrt war? Weil Gott jedes Wort bestätigte, das er mit Bezug auf ihn für jenes Zeitalter verheißen hatte. Daran erkannten sie, dass er der Messias war. Seht ihr? Gebt Acht, wenn es möglich wäre, an diesen Tagen, nur ein Wort, ein einziges Wort wäre genug. Mehr brauchte Satan bei Adam nicht, als ihn nur bei einem Wort zu erwischen. Auch heute braucht er nicht mehr, als nur eine Sache zu verdrehen. Mehr benötigt er nicht. Ihr wisst, dass dies die Wahrheit ist. Ein Wort hinzuzufügen oder wegzunehmen, bedeutet völliges Versagen. Es kommt auf jede Kleinigkeit, auf jedes Wort Gottes an. Denkt jetzt einmal an die verschiedenen Deutungen in den Seminaren, die sich alle voneinander unterscheiden. Irgendwo muss doch die Wahrheit sein. Und das ist sie, die Bibel. Ihr sagt, nun, Bruder Brennan, Sie haben aber die allerschönste Anbetung. Jesus sagte, vergeblich beten Sie mich an, weil Sie die Theologie eines Menschen lehren und nicht das Wort, sondern das eigene Konzept eines Menschen, seine eigene Auslegung des Wortes. Wie ich bereits gesagt habe, Gott benötigt keinen Ausleger. Er legt jedes Wort selbst aus. Ihr braucht niemanden, der es euch deutet. Gott legt es euch aus, wenn ihr bereit seid, es anzunehmen. Seht, das ist das Leben, das wirkliche Leben. Jesus sagte, vergeblich beten Sie mich an. Sie beten Gott tatsächlich an. Auch Kain betete am Anfang Gott an. Dennoch, vergeblich beten Sie mich an. Was bedeutet vergeblich? Es nützt nichts. Sie mögen sagen, ich tue dies, ich tanze im Geiste, ich rede in Zungen, ich weissage, ich predige das Evangelium. Doch wenn ihr darin versagt, euch das Haar wachsen zu lassen, wenn ihr einer Sache nicht nachkommt, werdet ihr sehen, was geschieht. Der Geist verlässt euch auf der Stelle. Genau das ist mit unseren Gemeinden geschehen. Sie haben versagt. Vergeblich beten sie mich an. Oh ja, ihr Gottesdienst ist sehr schön. Dennoch beten sie mich vergeblich an, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren machen. Diese Pharisäer waren ausgebildete Theologen. Wagt nicht zu behaupten, wir hätten heute etwas Vergleichbares. Keineswegs. Sie kannten jedes einzelne Wort, wie es geschrieben stand. Und doch war ihre Anbetung vergeblich. Denkt darüber nach. Vergeblich. Trotz der großen, feinen Schulen, der Seminare, der Lehrer, der jungen Männer und dergleichen. Und dennoch verloren. So war es in der Wüste. Sie alle aßen in der Wüste Manna und tranken aus dem Felsen. Doch Jesus sagte, sie sind alle tot. Tot bedeutet ewig getrennt. Weshalb? Weil sie darin versagten, die Verheißung Gottes zu glauben. Ich halte euch nicht gerne so lange fest, doch ich muss es einfach sagen. Ich werde hierfür weniger als eine Minute brauchen. Jeder von ihnen war unter der Feuersäule herausgekommen und in die Wüste gelangt. Sie glaubten Gott und zogen vorwärts. Doch als sie auf ein Hindernis stießen und die 10 zurückkehrten, da hieß es, wir können das Land nicht einnehmen. Dort gibt es Riesen. Sie sind dies und jenes. Wir können es nicht. Es ist unmöglich. Was aber taten Kaleb und Josua? Sie beruhigten das Volk und sagten, wir sind mehr als imstande, es einzunehmen. Warum? Die einen schauten auf das, was sie sehen konnten. Auf das, was sie sehen konnten. Kaleb und Josua dagegen schauten auf die Verheißung Gottes. Gott sagte: Ich habe euch das Land gegeben. Geht, nehmt es ein. Jetzt versuche ich, aus Hebräer 6 zu zitieren. Denn es ist unmöglich, solche, die einmal die Erleuchtung empfangen und vom Heiligen Geist gekostet haben und von den Kräften der zukünftigen Welt und dann doch abfallen, verleugnen, hinweggehen. Wie diese Kerle, die zurückkamen. Sie hatten die Weintrauben des anderen Landes gegessen. Sie waren dort gewesen. Doch als es darauf ankam, dem Wort bis ans Ende zu folgen, sagten sie: Das können wir nicht. Und sie starben in der Wüste. Da befinden auch wir uns. Wir haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Wenn es aber um die volle Verheißung geht, heißt es: Nein, nein, das können wir nicht. Denn Dr. So-und-so oder jemand anderes sagt, dass wir es nicht können. Das war für die Apostel. Es war eine andere Zeit. Dort sterbt ihr. In der Schrift greift alles ineinander über. Jedes Wort darin ist miteinander verbunden. Es kann nicht entsprechend einer menschlichen Idee oder eines Systems ergehen, sondern wird nur durch den Heiligen Geist geoffenbart. Jesus sagte: Ich preise dich, Vater, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es den kleinen Kindern geoffenbart hast, die da lernen wollen. Wir wollen jetzt nach Möglichkeit noch schnell den nächsten Gedanken aufgreifen. Vergeblich beten sie mich an. Diese Pharisäer waren gelehrt und moralisch einwandfrei. Dennoch bezeichnete Jesus sie als Teufel. Zu diesen gelehrten Theologen sagte Jesus: Ihr seid Teufel und ihr tut die Werke eures Vaters. Er sprach: Ihr schmückt die Gräber der Propheten, doch eure Väter damals. Die Propheten traten auf, um die religiösen Systeme niederzureißen. Das taten sie. Die Propheten. Zu wem kommt das Wort? Zu einem Theologen oder zu einem Propheten? Es kommt nicht zu den Theologen und den Bibelschulen, sondern immer zu einem Propheten. Gott ändert sein System nie. Niemals. So war es immer. Es kommt nicht zu einer Gruppe, sondern zu einem Einzelnen. Niemals kam es zu einer Gruppe, sondern immer zu einem Einzelnen. Jawohl, zu einem Propheten. Jesus sagte: Ihr schmückt die Gräber der Propheten, doch eure Väter haben sie hineingetan, und sie tun genau das Gleiche in ihrer Verblendung aufgrund des Seminars Satans. Ihr Pfingstler, haltet eure Nase aus dem Weltkirchenrat heraus. Ihr Prediger hier werdet den Leuten in den Hauptquartieren schreiben. Den einzelnen Gemeinden braucht ihr nicht zu schreiben. Sie haben die Sache bereits abgelehnt und wollen nichts damit zu tun haben. Auch ihr Baptistenbrüder, zieht euren Kopf aus dieser Schlinge. Begreift ihr nicht, dass es das Mahlzeichen des Tieres ist, was dort entsteht? Ihr wisst, von wem alles verschlungen wird, wenn ihr die Schrift einigermaßen kennt. Wenn das Wort sich in euch reflektiert, dann haltet euch fern von dieser Sache. Eure Denomination wird hineineilen. Ihr werdet entweder mitmachen müssen oder aber eure Denomination davon lösen. Ihr könnt dann nicht länger eine Denomination sein und dort bleiben, denn ihr müsst entweder hineingehen oder draußen bleiben. Dann seid ihr keine Organisation mehr, denn ihr habt gezeigt, was ihr seid. Jawohl, Gott segne euch, wenn ihr es tut. Es ist schwer zu sagen, wie viele es tun werden, doch ohne Zweifel werden es einige sein. Jawohl. Sie waren verführt, und Jesus nannte sie Teufel. Als Jesus dort stand, widerstand er jeder Versuchung mit dem Wort. Er hielt am Wort fest, und Gott bestätigte ihn. Vor einigen Abenden sprach ich in der Predigt über Michelangelo. Wie viele waren jemals in Forest Lawn und haben die Mose-Statue von Michelangelo gesehen? Es war überwältigend, als ich zum ersten Mal dorthin kam und sie sah. Michelangelo hat fast sein Leben lang daran gearbeitet. In seiner Vorstellung war ein Bild, wie Mose ausgesehen haben muss. Er wollte es fertigstellen, bevor er starb. Jahrelang meißelte er hier etwas ab, schlug er dort etwas ab, brach er hier etwas heraus und schliff er dort nach. Als er es schließlich nach vielen Jahren fertiggestellt hatte, stand er mit dem Tuch in der Hand davor. Er trat zurück und betrachtete es. In seiner Vorstellung war immer noch das Bild, wie es aussehen sollte, seit er das erste Mal von Mose gehört hatte. Nun stand es strahlend vor ihm. Er war so überwältigt von seiner Arbeit, dass er nach dem Hammer griff, auf das Bein der Statue damit schlug und ausrief: »Rede, Mose!« Er dachte, Mose sollte reden, weil er dem Bild, das er von ihm in seiner Vorstellung hatte, so genau glich. Diese Kerbe am Bein ist immer noch da. Es ist eine vollkommene Statue, bis auf diese eine Stelle am Bein. Ihr könnt es in Forest Lawn sehen. Dort steht eine Nachbildung davon, gleich wenn ihr zur Tür hereinkommt. Michelangelos Mose, das war sein Meisterwerk, die Krönung seines Lebens. Gott ist ein großer Bildhauer. Er schuf den Menschen in seinem Bilde, um ihn zu reflektieren. Und er ist das Wort. Was tat er? Er stellte Adam auf die Probe, doch er versagte. Moses versagte und alle anderen versagten ebenfalls. Doch nun kam ein Vollkommener. Halleluja! Wer war es? Niemand anders als Gott selbst im Fleisch. Das Wort wurde von ihm reflektiert. Er war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Nicht ein Prophet, obwohl er Prophet war. Nicht ein Mensch, obwohl er ein Mensch war. Juden, versucht nicht, ihn für euch zu beanspruchen. Er war weder Jude noch Heide. Er war Gott. Seht ihr? Euer Blut bestimmt, was ihr seid. Natürlich besteht ihr aus Fleisch. Als Maria vom Heiligen Geist empfing, hatte sie selbstverständlich kein Gefühlserlebnis. Gott, der Vater, schuf ein Ei in Maria und auch die Blutzelle in ihr. Es war das Blut Gottes. Das Blut kommt von dem Mann. Das Hämoglobin und das Blut müssen vom Vater kommen, denn ein Baby kann von der Mutter noch nicht mal eine Krankheit wie Tuberkulose bekommen. Es könnte sich vom Atem der Mutter anstecken, wenn es damit angehaucht wird. Doch es kann sie nicht von der Mutter bekommen. Es ist frei davon, weil es nicht das Blut der Mutter hat. Doch Jesus hatte weder das Blut eines Juden noch das eines Heiden. Er hatte Blut, das Jehova selbst geschaffen hatte. Er war das Blut Gottes. Die Bibel sagt, wir sind durch das Blut Gottes gerettet. Es war nicht das Blut eines Juden oder das eines Heiden. Sonst wäre eine geschlechtliche Beziehung erfolgt, sondern es war das Blut Gottes. Gebt jetzt Acht. Als er diesen Vollkommenen sah, schlug er ihn, verwundete er ihn. Jesaja sagte, er war verwundet um unsere Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen. Was war er? Er war das vollkommene Wort, symbolisiert durch Brot, von dem jeder Mensch leben soll. Er war der Weizen des Wortes Gottes, der zermahlen und in die vier Evangelien und alle 66 Bücher der Bibel gestreut wurde. Davon soll der Mensch leben, und nur davon, von jedem Wort, das sich darin befindet. Amen. Das war Michelangelos Meisterwerk, und als Gott sich selbst in einem Menschen reflektiert sehen konnte, da hatte er diesen vollkommenen Menschen, der in seinem eigenen Bild geschaffen war. Oh, was für ein Mensch! Er musste für uns alle sterben. Damit könnten wir uns ausführlich befassen, werden es jedoch nicht tun. Er musste für uns alle sterben. Der Vollkommene starb, damit wir Unvollkommenen in ihm vollkommen gemacht werden konnten. Und zwar, indem wir an jedem Wort seiner Bibel teilhaben. Zu unserer Rechtfertigung hatte er ihn dann wieder von den Toten auferweckt, damit wir ein Anrecht an dem auferstandenen Jesus bekommen, der jetzt hier ist und uns jedes Wort Gottes zur Verfügung stellt, damit wir davon leben. Jetzt werden wir uns beeilen, dann kommen wir bald zum Schluss. Nun geht es um die zweite Eva, die Braut. Der erste Bräutigam war Adam. Danach kam eine lange Reihe von Propheten, bis schließlich der Vollkommene auftrat, der sterben musste, um für alle anderen zum Brot zu werden. Was ist mit Eva? Mit ihr muss das Gleiche geschehen. Denkt daran, Eva war eine Frau. Die Gemeinde wird in der Bibel immer durch eine Frau versinnbildlicht, denn sie ist ja die Braut. Beachtet, was sie tat. Sie versuchte, ihn von ihrer Lehre zu überzeugen. Solange er predigte, was sie lehrten, war er sehr angesehen. Doch eines Tages begann er und sagte, »Ich und der Vater sind eins.« »Oh, du machst dich Gott gleich. Du liebe Zeit. Mit diesem Kerl wollen wir nichts mehr zu tun haben.« Noch vieles andere begann er zu sagen. »Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst, was, meint ihr, würde ein Arzt, der dort gesessen hätte, gedacht haben? Was, meint ihr, hätte jemand mit einem gesunden Menschenverstand gedacht bei den Worten, ihr sollt mein Fleisch essen und mein Blut trinken?« Sie sagten, »Dieser Mann ist ein Vampir, aber kein Prediger. Bleibt weg von diesem Mann. Er ist verrückt. Haltet euch fern von ihm.« Doch es war die Wahrheit. Seht, es war die Wahrheit. Wenn ihr nicht davon esst, kommt ihr um. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht davon esst. Heute ist es das Gleiche. Das Brot und der Wein sind nur Symbole. Meint nicht, diese irdischen Dinge reichen für euch aus. Ihr müsst Christus essen, der das Wort ist, durch das ihr lebt. Jedes Wort, das in der ganzen Bibel, von 1. Mose bis zur Offenbarung, ergangen ist. Beachtet nun die zweite Eva. Am Pfingsttag wurde sie, wie er, neu geschaffen, mit dem Heiligen Geist erfüllt und mit dem Wort Gottes gespeist. Amen. Jetzt werde ich geistlich. Ich fühle mich gut. Diese erste Gemeinde, diese erste Eva, sollte die Braut Christi sein. Wie viele können Amen dazu sagen? Sie sollte die Braut Christi sein. Zu Pfingsten wurde sie geboren. Nicht zu Nizäa, Rom, nicht in London, England, nicht in den Vereinigten Staaten, auch nicht durch Luther in Deutschland, durch Wesley in England oder in den Vereinigten Staaten bei den sogenannten Pfingstlern. Sie wurde am Pfingsttage geboren und war geisterfüllt. Sie wurde mit dem Geist erfüllt und ernährte sich vom Wort, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorging, auch was Judas betrifft. Sie mussten alles aufnehmen, Wort für Wort. Sie war eine wirklich blühende Pflanze auf Gottes Erde, die ihn repräsentierte, ein neuer Brautbaum. Sein Wort der Verheißung reflektierte ihn in ihr. Sie mussten Petrus und den anderen Beachtung schenken. Sie waren in keinem Seminar gewesen. Das war bekannt. Sie hatten weder eine Bibelschule noch ein theologisches Seminar besucht. Sie hatten keine Bildung, konnten noch nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben. Die Bibel sagt, sie waren ohne Schulung und Bildung. Doch was geschah? Sie mussten erkennen, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren, denn er war in ihnen. Sie reflektierten seine Verheißung. Halleluja! Ehre sei Gott! Das brauchen wir in diesem Zeitalter. Sein Wort reflektierte ihn in ihr, der Gemeinde. Sie lebte von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes erging. Doch dann fiel sie wie Eva vom Wort ab, und zwar zu Nizäa, Rom, wo die erste Organisation als universelle christliche Kirche gebildet wurde. Haben wir einen Bibelgelehrten hier? Ist ein Theologe hier, der weiß, dass es die Wahrheit ist? Die erste Organisation entstand zu Nizäa, Rom. Gott hatte nie eine Organisation und wird niemals eine haben. Sie werden von Menschen beherrscht. Dort heißt es, ich bin Christ. Zu welcher Kirche gehörst du? Es gibt nur eine. Ich gehöre seit 55 Jahren zur Brennham-Familie und bin ihr nie beigetreten. Ich wurde in sie hineingeboren. Ebenso wird man auch in das Königreich Gottes hineingeboren. Dann seid ihr eine Reflexion seines Wortes. beachtet, Eva fiel. Auch die zweite Eva fiel zu Nicäa, Rom. Sie wurde zu einer Denomination und nahm Dogmen und Satzungen anstelle des Wortes an. Sie nahmen die heidnischen Götzen wie Jupiter und so weiter herunter und stellten dafür Paulus und Barnabas auf. Auch nahmen sie den Sonnengott und die Mondgöttin Astarte herunter mit ihrer runden Hostie und machten aus ihr die Mutter des Gottessohns, welcher Jupiter darstellt. Und sie verlegten den Geburtstag Jesu von April, wo die ganze Natur erwacht. Dort wurde er unter dem Widder geboren, denn er war ein Widder, auf den Geburtstag des Sonnengottes. Die Taglänge verändert sich am 25. Dezember nur um etwa eine Minute, dort am Geburtstag des Sonnengottes, nicht des Sohnes Gottes. Doch jeder von uns spielt den Weihnachtsmann und schmückt einen Baum und dergleichen. Es ist Heidentum, und dennoch bezeichnen wir uns als Christen? Was ist los mit der christlichen Gemeinde? Wird einmal jemand unter uns auftreten, der das Wort predigt und uns die Wahrheit sagt, so dass Gott sie bestätigt und den Menschen beweist, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist? Wir brauchen kein Seminar. Wir benötigen keinen Theologen. Wir brauchen einen Propheten. Jawohl, Gott hat ihn verheißen. Eva versagte und ebenso die Gemeinde, als sie zur Denomination wurde und sich menschlichen Regeln und der Herrschaft von Menschen unterwarf und nicht länger vom Geiste geleitet wurde. Sie entfernte sich vom Wort und nahm Dogmen an. Wer kann Amen dazu sagen? Gewiss. Wusstet ihr aber, dass wir Protestanten genauso viele Dogmen annehmen wie sie, wenn wir etwas zum Wort hinzufügen oder etwas davon wegnehmen? Satan überlistete sie mit der gleichen alten Methode wie Eva, nämlich mit einem Kompromiss. Auf diese Weise gelang es ihm, indem er etwas anderes als das Wort sagte, durch eine Satzung oder eine Denomination. Das Original ist als Märtyrer in den Boden gefallen. Die Mühlsteine Roms haben den Pfingstweizen zermahlen und in den Staub geworfen. Man verbrannte sie auf Scheiterhaufen und warf sie den Löwen zum Fraß vor. Sie fielen in den Boden wie der andere Weizen. Das stimmt, doch in der Reformation begann er sie wieder aufzuerwecken. Derselbe Weizen kam zum zweiten Mal hervor. Das gleiche tat er mit dem zweiten Adam. Nachdem Adam gefallen war, ließ er einen zweiten Adam erstehen. Der zweite Adam starb und wurde auferweckt. Der erste Adam fiel in seiner Sünde und blieb liegen. Der zweite Adam starb, um die Menschen von der Sünde zu erlösen, und wurde auferweckt. Die ursprüngliche Gemeinde fiel zu Nicäa, Rom, indem ein Wort der Wahrheit aus der Bibel genommen wurde, und die römische Kirche begann, Dogmen und Satzungen hinzuzufügen. Dann trat ein kleiner Priester namens Martin Luther auf, der sagte, das hat nichts mit dem Abendmahl zu tun. Das ist nicht der Leib Christi. Es ist eine Hostie. Und der Gerechte soll aus Glauben leben. Und er warf das Ding auf den Boden und protestierte dagegen. Da habt ihr euren ersten Stern, der nach dem Thyatira-Zeitalter strahlte. Jawohl, gerechtfertigt durch den Glauben. Er, der große Bildhauer, begann ein Meisterstück zu schaffen, eine Braut, die sein Wort reflektiert. Was aber taten die Lutheraner nach dem Tod Luthers? Satan begegnete ihnen, und sie machten eine Denomination daraus und starben. Danach geschah nichts mehr unter ihnen. Sie waren dahin und wurde nur noch zu einer riesigen Menschenansammlung. Das stimmt. In den Tagen John Wesleys nahm sich Gott ihrer wieder an, damit sie eine weitere Wahrheit reflektieren sollten. Was tat er? Er lehrte, dass die Heiligung das zweite Gnadenwerk ist. Was tat Gott? Er segnete es. Er protestierte gegen die anglikanische Kirche, gegen die Kirche Zwinglis und gegen alle übrigen, gegen die Gesetzlichen und Calvinisten. Er protestiert gegen sie. Er sagte, Luther sagte, der Gerechte soll aus Glauben leben. Und das zweite Gnadenwerk ist die Heiligung. Und das ist die Wahrheit. Das stimmt. Seht ihr? Was geschah dann? Die gleiche Sache. Nachdem Wesley, Asbury und die anderen verstorben sind, machten sie das gleiche wie Luther. Sie machten eine Organisation und sie starben. Seht sie euch jetzt an. Vor nicht langer Zeit ging ich in ein Krankenhaus, um für eine Frau zu beten, die operiert werden sollte. Als ich eintrat, sagte sie, »Bruder Branham, ich habe dich rufen lassen. Du kennst mich nicht. Würdest du für mich beten? Ich muss mich morgen früh einer Operation unterziehen.« Ich sagte, »Gewiss, Schwester.« Nebenan saßen ein Mann und eine Frau und ein Jugendlicher von etwa 18 Jahren. Sie beobachteten mich ganz genau. Ich wandte mich zu ihnen und sagte, »Würden Sie mich entschuldigen? Ich werde jetzt.« Die Frau sagte, »Ziehen Sie den Vorhang zu.« Ich sagte, »Sind Sie kein Christ?« Sie sagte, »Wir sind Methodisten.« Ich sagte, »Danach habe ich nicht gefragt. Wenn Sie nur Methodisten sind, werde ich den Vorhang zuziehen. Wenn Sie Christen wären, wollten Sie gar nicht, dass der Vorhang zugezogen wird. So ist es.« Es ist also ein großer Unterschied, ob man Methodist, Baptist, Presbyterianer oder ob man ein Christ ist. Es kommt nicht darauf an, ob man Campbellit ist, sondern es geht darum, ein Christ zu sein. Seht ihr? Was tat sie? Dasselbe. Was geschah dann? Gott nahm eine kleine Gruppe hier im Süden, einen kleinen Farbigen, der schielte. Was tat er dort? Er goss die Wiedererstattung der Gaben aus. So entstand die Pfingstbewegung. Viele von euch Älteren, wie Bruder Valdez, der hier sitzt, ein alter Weiser, er hat schon gepredigt, als ich 5 Jahre alt war. Er erinnert sich noch an die Anfänge der Pfingstbewegung. Oh, damals durfte man ihnen nichts von einer Organisation sagen, denn sie waren aus diesem Schmutz herausgekommen und sie hatten die Botschaft Gottes. Doch was haben auch sie getan? Das gleiche wie die anderen. Sie machten eine Organisation daraus. Jetzt haben sie etwa 30, 40 verschiedene Einheits-, Zweiheits-, Dreiheitsorganisationen. Oh, meine Güte, so etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Was ist mit euch geschehen? Ihr seid auf der Stelle gestorben. Weiter konntet ihr nicht gehen. Eure Organisation würde dies hier nicht annehmen. Ihr habt euch eure Männer ausgesucht. Es heißt, wenn dieser Mann nicht dasselbe glaubt wie wir, wollen wir ihn nicht hier haben. Unsere Gemeinschaft duldet es nicht. Oh! Ich muss mich beeilen. Seht, es muss ein wahrer Samen kommen. Es muss so sein, denn er wird für eine Braut ohne Flecken und Runzeln wiederkommen. Er kommt für eine Braut, die vom Wort bestätigt wird. Oh, sie wird aus einer sehr kleinen Gruppe bestehen. Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, als 8 Seelen gerettet wurden, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Stimmt das? Wie viele? Ich weiß es nicht. Doch seht, die Braut wird sich aus all denen zusammensetzen, die das Wort in ihrem Zeitalter aufgenommen haben. Es ist nicht nur diese letzte Gruppe. Oh nein, Gott wird alle aus der ganzen Zeit von hier wegnehmen. Es wird eine überraschend kleine Schar sein. Wenn sie verschwunden sind, wird man nicht einmal merken, dass sie nicht mehr da sind. Was wäre, wenn er in diesen letzten Tagen 500 hinwegnehme? Es würde gar nicht auffallen. Was sind schon 500? Die in 2, 3 Tagen verschwinden. Es werden doch so viele Menschen auf der Welt vermisst, von denen man nicht weiß, wo sie sind, und von denen man nie wieder etwas hört. Sie wird bei dem geheimen Kommen des Herrn Jesus hinweggenommen werden. Die anderen werden weiter predigen, wie es in den Tagen Noahs war. Ehre sei Gott, wir haben es. Halleluja! Und ihr Tod ist besiegelt. Das sagt die Bibel, und sie kann nicht versagen. Noah, Mose und David reflektierten das Kommen dieses vollkommenen Bräutigams. Ebenso haben Luther, Wesley und die Pfingsterweckung das Kommen der vollkommenen Braut reflektiert. Sie machte jedes Mal einen Ansatz. Doch was tat sie? Wie Eva zwang die Gemeinde ihren Adam jedes Mal, ihr neues Licht, ihr neues System zu glauben, und starb dort. Nun, unsere Gruppe wird sich vereinigen. Oh, unsere neuen Segnungen, die wir gefunden haben. Und so weiter. Was kam bei all dem für Eva als Resultat heraus? Wir haben nur noch wenig Zeit. Was kam bei all dem für Eva als Resultat heraus? Für die erste Muttergemeinde, für die erste Braut des ersten Adams? Was brachte es ihr? Hört gut zu. Damit werdet ihr nicht übereinstimmen. Doch es brachte den Samen der Schlange hervor. Jawohl. Ihr erster Sohn war nicht der Sohn Adams. Wenn er es gewesen wäre, so hätte er das Erstgeburtsrecht gehabt. Die Bibel sagt im Judasbrief, dass Henoch der siebte nach Adam war. Stimmt das? Es beginnt so. Adam zeugte einen Sohn, Seth. Was ist mit Kain, dem das Erstgeburtsrecht zugestanden hätte? Er war nicht der Sohn Adams, Seth. Und Seth zeugte Jared. So ging es weiter. Welcher der siebte nach Adam war? Wenn Kain sein Sohn gewesen wäre, warum gibt es dann nicht eine Stelle in der Bibel, die das besagt? Selbst im Lukasevangelium, wo er sich darauf bezieht, wird Kain nicht als Sohn Adams erwähnt. Wenn er das nicht war, wessen Sohn ist er dann gewesen? Wenn er jedoch der Sohn Adams gewesen wäre, dann hätte ihm als erster Sohn das Erstgeburtsrecht zugestanden. Oh, dort ist diese fleischliche Gemeinde. Könnt ihr das nicht sehen? Die etwas anstelle des Wortes aufnahm, was Ehebruch war. Ihr Pfingstleute, Gott segne euch. Was kam bei Eva als Resultat hervor? Der Same der Schlange. Was kam in diesen letzten Tagen durch Denominationen als Resultat hervor? Der Same der Schlange kam wieder hervor, indem man das Wort ablehnte. Was opferte er? Früchte und dergleichen, aber nicht das Blut. Durch Offenbarung des Wortes, ehe Gottes Wort überhaupt niedergeschrieben wurde, hat Abel durch Glauben Gott ein wohlgefälligeres Opfer dargebracht als Kain, wodurch er das Zeugnis empfing, gerecht zu sein. Durch sein Opfer reflektierte er das Wort. Kain ging hin und brachte Früchte des Feldes dar, denn er dachte, Eva habe einen Apfel gegessen. Die meisten theologischen Seminare sprechen jetzt von einer Aprikose. Es war Ehebruch. Das weiß jeder, der die Bibel kennt. Gewiss war es das. Beachtet, der erste Same der Schlange kam dadurch hervor, dass die erste Eva vom Wort abwich. Die zweite Eva tat das gleiche zu Nicäa, Rom. Was hat sie bekommen? Einen Haufen von Denominationskindern. Das stimmt. Oh, sie sind moralisch einwandfrei und sehr gut. Gewiss. Doch was ist mit ihnen? Sie sind tot aufgrund ihrer Glaubenssatzungen. Das Gleiche ist jetzt. Die Offenbarung Kains über das Wort hat dasselbe bewirkt. Was wurde ihr zugesagt? Was ist dieser Eva für das Ende der Zeit verheißen worden? Hört gut zu, während ich zum Schluss komme. Was ist dieser Eva in der Endzeit verheißen? Reichtum, Laodicea, ein großer Name, bedeutende Persönlichkeiten, reich, und dennoch ist sie tot und nackt und weiß es nicht. So endet das Gemeindezeitalter. Sie leugnet das Wort, um Matthäus 24,24 zu erfüllen, versucht sie mit viel Lärm, mit diesem und jenem, mit sozialem Ansehen und derartigen Dingen hineinzugelangen. Sie sagt, nun, wir haben Kraft. Ehre sei Gott. Halleluja. Wir haben Kraft. Ihr habt die Form der Gottseligkeit und verleugnet aber deren Kraft. Es ist so ähnlich, dass sogar die Auserwählten fast verführt würden. Wie kann ein Mensch im Geiste tanzen, in Zungen reden und dennoch leugnen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist? Kann das der Heilige Geist sein? Das ist einfach nicht möglich. Jedes Wort, wenn Gott etwas sagt, dann meint er es auch so. Legt es nicht anders aus. Die Bibel sagt, dass es keine eigenmächtige Deutung zulässt. Sagt es so, wie er es ausgesprochen hat. Beachtet, es ist eine falsche Kraft. Genau das wollte Satan Jesus anbieten. Er führte ihn hinauf und wollte, dass er sich damit zur Schau stellt. Die Menschen tun das, sogar der Weltkirchenrat und alle, die darin sind. Wer ist imstande, Krieg mit ihm zu führen? So steht es in der Bibel mit Bezug auf das Bild des Tieres, das hervorkommen wird. Wenn wir Zeit hätten, würden wir näher darauf eingehen, doch wir haben sie nicht. Beachtet, was Jesus, der zweite Wort Adam, in ihren Tagen, den Tagen dieser Kirche, tut, die so ähnlich ist. Das letzte Gemeindezeitalter ist das von Laodicea. Wie viele können Amen dazu sagen? Was tut sie? Wie wird sie dargestellt in diesem herrlichen Zeitabschnitt, lau und ohne Gott? Was hat sie getan? Adam erkannte, dass Eva sich aus Unwissenheit und nicht absichtlich verführen ließ. Deshalb ging er mit Eva hinaus, um sie zu erlösen. Stimmt das? Die Bibel sagt, Adam wurde nicht verführt. Aus diesem Grunde verbietet sie den Frauen, das Evangelium zu predigen. Adam geriet nicht in Übertretung, sondern Eva. Das ist der Grund, weshalb sie nicht lehren oder über den Mann herrschen sollte, und so weiter. So sagt es das Wort. Ihr sagt, nun, dieser, es spielt keine Rolle, was dieser oder jener tut. Es geht darum, was das Wort sagt. Bruder, Schwester, das versuche ich euch begreiflich zu machen. Es geht darum, was das Wort sagt. Wir leben vom Wort, nicht von irgendeinem Beweis oder von irgendetwas Fleischlichem, noch von einem Erlebnis. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Kein Erlebnis nützt etwas, wenn es das Wort ablehnt. Viele werden zu mir kommen und sagen, ich habe geweissagt, Teufel ausgetrieben, in Zungen geredet, all das habe ich getan. Ich habe das Evangelium gepredigt und bin Doktor der Theologie. Dann werde ich sagen, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, ich habe euch nie erkannt. Ihr wisst, dass es so im Wort steht und schließt dennoch um eine Organisation bzw. um eines Systems willen Kompromisse. O mein Freund, lass dich von mir als einem teuren Bruder, der dich liebt, warnen. Hört genau hin. Der erste Adam ging mit Eva hinaus, denn sie war verführt worden. Doch hier, in diesem Laodicea, gab es jemanden. Sie wusste es besser. Jawohl, sie hat ihn aus ihrem Bett, aus ihrem Zimmer hinausgeworfen. Er befindet sich draußen, klopft an und versucht, wieder hineinzukommen. Sie ist kultiviert, genießt hohes Ansehen und sagt, dass sie nichts benötigt, weiß aber nicht, dass sie nackt und erbarmungswert ist. Das ist die Kirche, die sogar die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Beachtet, sie hatte Kraft, falsche Kraft. Sie nahm einen Teil des Wortes, aber nicht alles. Was ist die größte Lüge, die erzählt werden kann? Es ist die, welche 99% Wahrheit enthält. Wenn jemand sagte, William Branham war an dem und dem Tag in Houston, Texas, so betrunken, wie er nur sein konnte, dann ist das eine Lüge. Seht ihr? Wenn man sagt, nein, er war in Phoenix, Arizona, er hat bei den christlichen Geschäftsleuten über ein ganz bestimmtes Thema gepredigt. So viele Menschen waren dort. Sie hörten bis etwa 10.30 Uhr zu. Und wisst ihr, was er um 10.30 Uhr getan hat? Er nahm sich einen Schnaps und trank ihn. Das ist eine Lüge. Der Rest stimmte. Um zu verführen, muss es wie die reine Wahrheit klingen. So machen es die Menschen heute. Sie haben so viel von der Wahrheit, dass sie die Außerwählten verführen. Doch es kommt auf ein einziges Wort an. Das habe ich mit der Bibel bewiesen. Beachtet, er ist nicht mit ihr hinausgegangen. Sie hat ihn, das Wort, hinausgeworfen. Abgelehnt. Das ist ein trauriger Anblick, während wir zum Schluss kommen. So war es auch in Babylon. Der Mensch hört nicht eher auf, bis er selbst etwas erreicht hat. Er hört einfach nicht auf. In den Tagen Noahs konnte Noah so viel predigen und warnen, wie er wollte. Es nützte nichts. Er musste sein eigenes Brot herstellen, um zur Hölle zu gehen. Das stimmt. Er musste sein eigenes Brot herstellen, um dieses Glied zu zerbrechen und dann zur Hölle zu gehen. So war es mit Ahab und Isabel. Doch das Tragische daran ist, dass sie sich dessen nicht bewusst waren, dass sie sündigten. Sie waren der Meinung, das Richtige zu tun. Ihr wisst, Jesus sagte, die Zeit kommt, wo sie euch töten werden, und sie werden denken, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Wartet, bis mein neues Buch herauskommt. Man hat vor kurzem abends auf einige Leute geschossen, weil sie sagten, dass es verkehrt sei, wenn sich die katholische und die protestantische Kirche vereinigen. 3 Kugeln flogen durch das Gebäude von einem meiner Freunde. Sie haben sie nur ganz knapp verfehlt. Wartet, bis dieses Buch in Umlauf kommt. Sie denken nicht, dass sie damit sündigen. Sie sind der Meinung, das Richtige zu tun. Sie glauben, dass sie es um der Sache Gottes willen tun und wissen es nicht anders. Die Juden töteten Jesus und meinten, das Richtige damit zu tun, weil ihre Gemeindelehre besagte, dass er verkehrt wäre. Sie kreuzigten genau das Brot, durch welches sie leben sollten. Alle aber, die ihn aufnahmen, dass er ihr Leben, ewiges Leben sei, sie alle lebten durch ihn, und er gab ihnen Macht, ein Teil von ihm, nämlich Söhne Gottes zu werden. Stimmt das? Sie mögen die wilden Gurken aus den Schulen ihrer Theologen, den Tod im Topf, Jesus, das Brot des Lebens, wollen sie nicht. Ihn wollen sie nicht. Sie haben ihn aus ihren Gemeinden getan. Sie müssen es, ganz gleich, was sie tun. Ihr fragt, meinst du, das ändern zu können, Bruder Branham? Nein, aber ich spreche zu den Auserwählten. Sie haben ihn hinausgetan. Wie? Sie nahmen ihren Eintopf, in dem sie Weltliches und einige Theorien zusammengemischt hatten, und machten einen theologischen Seminareintopf daraus. Doch sie lehnen das heilende Mehl des Propheten Elisa ab. Haben sie es damals getan? Elisa hatte Mehl. Das Mehl war Christus, das Speisopfer. Es war ganz gleichmäßig zermahlen. Die Mühlsteine mussten aufeinander abgestimmt sein, um es mahlen zu können. Er warf dieses dort hinein, wodurch ihre Krankheit geheilt, beziehungsweise der Tod aus dem Topf genommen wurde. Auch heute haben sie den Tod im Topf, wollen aber das Mehl Elisas nicht. Christus, das Brot, das Wort. Es heißt, nein, es ist eine Irrlehre. Sie wollen es nicht. Esst es ruhig, dann werdet ihr sterben. Das ist sicher. Dort ist Gift im Topf. Sie werden das Mehl in ihren theologischen Töpfen nicht aufnehmen. Sie tun es einfach nicht. Nun, sie werfen euch hinaus und wollen nichts damit zu tun haben. Der zweiten Eva, dem Brotgetreide, das war Pfingsten. Erging es wie der ersten, dem Adambrot. Sie starb unter den römischen Mühlsteinen durch Verfolgung und Martyrium. Was aber tat ihre Schwester, die zu Hure wurde? Sagt das die Bibel? Was tat sie? Sie ging hinaus in die Welt und brachte Kinder hervor. Wer kann Amen dazu sagen? Offenbarung 17 spricht von der Hure und ihren Töchtern. Nicht von Männern, sondern von Frauen, Gemeinden. Sie machten eine Denomination. Wie wurde sie zur Hure? Sie wurde zur Hure, indem sie das Wort ablehnte und eine Denomination annahm. Was haben ihre Kinder getan? Sie waren Dirnen, welches das Gleiche ist. Sie taten das Gleiche, lehnten das Wort ab und wurden zu Denominationen. Ihre Kinder, Töchter, Gemeinden, seht sie euch an. Lasst mich dies als Weissagung aussprechen. Werdet ihr es verstehen? Der große Familienstreit ist fast beendet. Sie kommen alle wieder zusammen. Die alte Mutter wird ihre Kinder wieder annehmen. Sie sind ja ohnehin alle gleich. Sie möchten eins sein. Es ist Zeit, dass die Gemeinde und Gott, die Gemeinde und das Wort, eins werden. Und zwar noch hier, denn er kommt, um sie zu holen. Nicht eine solche Einheitsgruppe. Oh nein! Es geht um ein Weizenkorn. Beachtet die Natur. Mit diesem Gedanken komme ich zum Schluss. Beachtet die Natur. Ein Mann baut Weizen an. Es wurde ein Buch geschrieben, das ihr vermutlich alle gelesen habt. Zumindest einige von euch Theologen. Es heißt Der schweigende Gott. Ich meine, ihr könnt es in der Buchhandlung bekommen, wo ihr sonst eure Bücher kauft. Der schweigende Gott. Dieser Ungläubige sagt darin, wie kann man annehmen, dass es einen Gott gibt, wenn er während der dunklen Zeitalter dort oben sitzen und zusehen konnte, wie kleine Kinder im Feuer getötet würden, wie das lange Haar der Frauen in Pech getaucht und angezündet wurde, wie man je einen Ochsen an beide Arme binden konnte, so daß die Menschen auseinandergerissen wurden, weil sie das Kruzifix nicht küssten, und all solche Dinge. Er schrieb, wie könnte ein Gott, wenn es einen gäbe, dort oben sitzen und zuschauen, wie diese kleinen Kinder verbrennen? Seht, so spricht der natürliche, der menschliche Verstand. Seht ihr? Schaut, wisst ihr, dass ein Weizenkorn, wenn es in den Boden fällt, erst einmal dort liegen und verwesen muss? Genau das musste auch die Gemeinde von Pfingsten, in den Boden fallen, dort liegen und sterben. Sie musste verwesen, um neues Leben hervorzubringen. Stimmt das? Gebt Acht. Dies sind meine abschließenden Gedanken. Um alles zusammenzufassen, wenden wir uns der Natur zu. Wie viele von euch glauben, dass Gott in allen Dingen in Übereinstimmung mit der Natur wirkt? Schaut, er hat die Welt erschaffen und erlöst sie auf die gleiche Weise wie den Menschen. Was tut ein Mensch, der zum Glauben kommt? Er glaubt, dann lässt er sich taufen. Danach wird er durch das Blut gereinigt. Heiligung. Dies war die Botschaft von Wesley. Danach wird er mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt. Die Welt wird aus ihm herausgenommen, und er wird mit dem gleichen Geist erfüllt, der das Wort ist. Glaubt ihr das? Gebt nun Acht. Auf die gleiche Weise wird Gott seine Welt erlösen. Wie viele haben schon die Predigt, das zukünftige Heim der Braut und des Bräutigams, auf Band erhalten? Darin habe ich es dargelegt. Der Herr schenkte es mir. Ich gebe es an euch weiter, wie ich es von ihm empfange. Seht, zunächst wurde die Welt dadurch verdammt, dass Adam vom Wort abgefallen ist. Die Predigt Noahs brachte die Rechtfertigung, und Gott taufte die Erde mit Wasser. Dann kam der Sohn und vergoss sein Blut darauf, um sie zu heiligen und als sein Eigentum zu beanspruchen. Dann, ganz zum Schluss, bei der Erneuerung, wird Feuer jeden Keim und alles andere verbrennen. Es wird tausende von Meilen in die Luft aufsteigen. Was kommt dann? Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel, von Gott her, auf die Erde herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dann sind Gott und die Menschen. Dasselbe war mit Jesus. Er wurde im Wasser getauft und bereitete sich vor. Von Anfang an war er vom Vater geheiligt. Danach erhob er seine Hände. Da kam die Taube auf das Lamm herab. Was tat Gott, als er die Taube auf ihn herabsandte? Er beanspruchte diesen Teil des Lebens, der ein Teil der Erde war. Jesus aß Speise, natürliches Brot wie wir. Doch nun beanspruchte Gott ihn, und es gab nichts, was ihn noch festhalten konnte. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er sagte: Zerstört diesen Tempel, und ich werde ihn wieder erstehen lassen. Wenn Männer und Frauen wirklich völlig in Gott hineinkommen, nicht nur in eine Begeisterung oder Gemütsbewegung, wenn der Mensch mit dem Wort wirklich eins wird, dann hat Gott ihn gerettet und von den Dingen der Welt geheiligt, erneuert, alles Weltliche durch das Feuer des Heiligen Geistes von ihm genommen. Dann lebt er in diesem Menschen, indem er sich selbst in ihm reflektiert. Dieser vollkommene Mann oder diese vollkommene Frau, sie leben von dem Wort. So wird auch die Erde gereinigt. Das Gleiche wird er an der Erde tun, indem er sie erlöst. Nun, gebt Acht, ein Weizenkorn fällt in die Erde. Jesus war das Weizenkorn, das in die Erde fiel. Nachdem es vollkommen gemacht wurde, hatte es Leben in sich. Mose ist nicht auferstanden. Adam ist nicht auferstanden. Kein anderer ist auferstanden, nur dieser Vollkommene, der das Wort in jeder Weise reflektierte. Er lebte von jedem Wort. Wie viele können Amen dazu sagen? Er lebte von jedem Wort. Was geschah? Man legte ihn ins Grab. Doch am dritten Tage brach er es auf und kam wieder heraus. Seht ihr? Auch die Gemeinde kommt wieder hervor und kommt zur Vollkommenheit, um entrückt zu werden. Nun, was geschah, nachdem die Gemeinde zu Nicäa, Rom, in den Boden fiel und zur ersten Organisation wurde? Kann jemand als Bestätigung Amen dazu sagen? Was tat sie? Sie kam in einer zeitlichen Auferstehung wieder hervor. Er versuchte durch Luther genau dasselbe, was er durch Noah tat. Doch was geschah? Sie kamen dem Wort nicht nach, sondern machten eine Organisation daraus. Was war es? Es ist wie mit einem Weizenkorn, das hervorkommt. Was kommt als erstes hervor, wenn das Korn aufgeht? Zwei kleine Sprosse. Hört genau zu, was kommt im Natürlichen hervor? Wir werden das Natürliche mit dem Geistlichen vergleichen, das natürliche Brot mit dem geistlichen Brot. Was geschieht? Wie könnte dieser Mann Brot sein? Gebt Acht! Als die Gemeinde hervorkam, war sie ein kleines Blatt. Es hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Korn, das in die Erde gelegt wurde, dient jedoch als Lebensträger. Seht ihr? Was geschieht weiter? Sagt der Mann jetzt: Oh, ich habe ein schönes Weizenfeld? Noch nicht. Er hat es nur potenziell. Was geschah weiter? Die nächste Bewegung, die nach Luther hervorkam, brachte Zwingli hervor. Doch das war noch nicht das Eigentliche. Es war ein Blatt. Der Halm brachte dann verschiedene Blätter hervor. Calvin und viele andere traten auf. Schließlich entstand die anglikanische Kirche. Es waren alles Blätter. Alle waren genau gleich, die gleiche Sache. Was geschah dann? Der Weizen verändert sich, das Getreide verändert sich, alles verändert sich. Die Ehre kam hervor. Man nennt sie wohl Ehre. Schaut, was daran hängt, Blütenstaub. Nun, es sieht im Originalkorn, das hineingelegt wurde, schon ähnlicher als das Blatt. Stimmt das? Die Botschaft Wesleys stimmte mehr mit der Bibel überein als die Luthers. Das wisst ihr, nicht wahr? Was stellen all die kleinen Ehren dar? Es gibt die Wesley-Methodisten, die Nazarener, die Heiligkeitspilger, die vereinigten Brüder, sie alle im Bereich der Heiligung. Was ging daraus hervor? Was taten sie schließlich? Sie wurden zur Organisation und starben. Was aus ihnen hervorkam, waren die Pfingstler. Ihr sagt, o Bruder, ich sage dies mit Andacht und göttlicher Liebe. Möge der große Vater, von dem ich euch zu Anfang gesagt habe, dass er gegenwärtig und allgegenwärtig ist, urteilen. Wenn ich es voreingenommen sage, wird er mich richten. Wenn ich es der Wahrheit gemäß sage, wird er mich segnen. Er wird es euch erkennen lassen, wenn ihr zum Leben bestimmt seid. Das, was dann am Ende des Halmes zuerst hervorkommt, sieht genau wie das Weizenkorn aus. Stimmt das? Doch was ist es? Es ist nicht das Weizenkorn. Es ist, was Matthäus 24,24 sagt, dem Echten so ähnlich, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Beachtet, es sieht wie das Korn aus. Wenn ihr es jedoch abpflückt, euch hinsetzt, ein Mikroskop nehmt und es öffnet, so ist es lediglich die Hülse, in der das Korn, das Weizenkorn, sich befindet. Sie ist nur dazu da, um es zu schützen, sieht aber genau wie das Weizenkorn aus. Wie viele wissen, dass es stimmt? Hebt eure Hände. Doch es ist nur die Hülse. Pfingstbrüder, versteht mich bitte nicht falsch. Doch dies ist wahr. Ihr könnt der Natur nicht widerstehen. Und die Natur verkündet in allem Gott, ihren Schöpfer. Seht euch diese Ehre an. Was taten sie? Sie sprachen in Zungen. Sie benehmen sich genauso wie damals zu Pfingsten. Aber wenn man das abschneidet, das kleine Ding nimmt und es zurückzieht, dann sind da viele kleine Hülsen drin. Und wenn du es zurückziehst, siehst du ganz hinten. Du musst schon eine gute Lupe haben. Schaue dort nach hinten. Dort entwickelt sich ein winziger Keim eines Korns. Dort ist das Echte. Jenes ist nur ein Träger. Warum? Es muss da sein, um das Korn zu schützen. Sie befindet sich zu Recht dort, denn das Korn muss geschützt werden. Das Korn kam aus dem Boden hervor, drang vorwärts durch die Lutheraner und jene Gemeinden, durch Wesley und andere, durch die Ähren und nun bis in die Hülse hinein. Es sieht jetzt vollkommen aus. Kein Wunder, dass Jesus sagte, dass selbst die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Es sieht aus wie das Korn und befindet sich genau an der Stelle, wo das Korn eigentlich sein soll. Doch was geschah? Es geschah das Gleiche wie bei den anderen davor. Es wurde zur Organisation. Was wurde daraus? Ein Träger. Nun, in den Tagen, in denen wir leben. Jeder Geschichtskundige hier weiß, dass jede Erweckung nur etwa 3 Jahre dauert. Dann geht aus der Erweckung eine Organisation hervor. Bruder, Schwester, aus dieser gewaltigen, 15 Jahre anhaltenden Erweckung, die ich erlebe, ich habe mit euch das Vorrecht, dies zu erleben, ist keine Organisation geworden. Es werden keine Organisationen mehr entstehen. Nein, keine mehr. Dort ist die letzte. Die Pfingstler mussten da sein, um dieses zu schützen. Wohin wären wir mit einer Botschaft wie dieser gegangen, wenn es keine Pfingstler gegeben hätte, die sie glauben? Denkt zurück, was 1933 am Ohiofluss geschah. Seht ihr? Entschuldigt dies, doch ich möchte, dass ihr die Wahrheit wisst. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, das wisst ihr, ich bin 55. Doch diese Tonbänder werden lebendig bleiben, nachdem ich von hier gegangen bin. Und ihr werdet sehen, ob es stimmt oder nicht, ob ich ein wahrer Knecht oder ein falscher Prophet bin. Ich habe euch noch nie etwas angekündigt, das nicht eingetroffen wäre. So wird auch dies geschehen. Es ist ein Träger, das musste es sein. Doch wenn der Weizen zu wachsen beginnt, ergeht es ihm wie damals Jesus, dessen Träger die Gemeinde war. Als er damit begann, ihnen die Wahrheit Gottes zu sagen, trennten sie sich von ihm. Was geschieht jetzt? Es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Warum? Es muss so sein, damit der Weizen in der Sonne liegen kann. So muss der geistliche Weizen vor dem Sohn liegen, damit er zu einem goldenen Korn des Wortes wird, zum Wort wird, Gott, Fleisch geworden, wodurch bestätigt wird, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Die Gemeinde, die wirklich von dem Wort lebt, wird zu dem gleichen Wort, das am Pfingsttag in den Boden gelegt wurde. Nicht durch Organisationen, sondern in der Gegenwart des Wortes, des Sohnes. Lehrt uns nicht Maleachi 4, dass dies geschehen wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt? Wie viele wissen das? Er wird das Herz der Kinder den Vätern wieder zuwenden. Ist das richtig? Zu dem Glauben der ursprünglichen Pfingstväter. An jenem Tag, ich denke, das ist in Lukas 17,20, wo Jesus sagt, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Nicht ein Mensch, sondern der Menschensohn. Nicht eine Organisation, sondern der Menschensohn, das Wort selbst, das wieder unter den Menschen lebt. Seht ihr? Das Wort selbst wird Fleisch in euch. Dann seid ihr eine Reflexion dieser Stunde, eine Reflexion der Botschaft. Ihr lebt wieder das Leben, ihr lebt das Leben, das in Jesus Christus war. Ihr befindet euch in der Gegenwart des Sohnes. Was geschieht mit ihr? Was geschieht mit der Gemeinde? Schließlich zieht sich die Hülse vom Weizen zurück, wenn er sich zu offenbaren beginnt. Was ist geschehen? Das Leben, das in der Hülse war, ging in den Weizen über. Das Leben ändert sich nicht. Die Träger änderten sich. Die Blätter, die Stängel, die Hülse, sie wurden zu Denominationen. Der Weizen aber kann sich nicht ändern. Es muss ein Dienst sein, der genauso mit dem Wort übereinstimmt, wie er mit dem Wort übereinstimmte und wie auch die erste Gemeinde mit dem Wort übereinstimmte, mit dem Geist erfüllt und vom Wort gespeist, nicht von Denominationen, sondern vom Wort gespeist. Da habt ihr die Natur und das Wort Gottes. Er ist das Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ergeht. Wir kommen jetzt zum Schluss und werden gleich beten. Gebt nun Acht, jetzt kommt das, was ich sagen möchte. Gott hat es so vorgesehen, dass die Hülse sich vom Weizen zurückziehen muss. Wie viele sagen Amen dazu? Die Hülse muss sich vom Weizen zurückziehen, denn er kommt jetzt zur Reife. Er ist aufgegangen. Die Hülse war ursprünglich nicht da. Sie diente lediglich zur Unterstützung als Träger des Lebens. Dann verließ das Leben sie und ging in den Weizen hinein. Das ist der Grund. Hört, Freunde, in welchem Tag leben wir? Wir haben eine Erweckung, die schon 15 Jahre anhält. Wie viele können Amen dazu sagen? Welche Organisation ist daraus entstanden? Keine. Man versuchte, mich dahin zu bringen und fragte, wirst du aus deinem Dienst eine Organisation gründen, Bruder Branham? Nun, ich spreche nicht über mich. Ich spreche über die Botschaft der Stunde dieses Tages. Sie gingen nach Kanada und wurden zu einer Gruppe des Spätregens. Es starb auf der Stelle. Erinnert ihr, Brüder, euch an die Spätregenbewegung? Wohin führte es? Wohin führte alles andere? Was bekamen die Organisationen als Resultat? Millionen Bekehrte, die sie zu Sklaven ihrer Glaubensbekenntnisse gemacht haben. Sie sind reich geworden, haben Gebäude für Millionen und Milliarden Dollar gebaut und dergleichen und sagen, der Herr kommt bald. Man schickt Prediger in Seminare und schult sie in menschlicher Theologie, wie Luther, Wesley und andere. Es ist zur Hülse geworden. Doch Dank sei Gott, das Korn wächst weiter. Wenn dies nun gemäß dem Wort, nach dem wir leben, wahr ist, so wie gemäß der Natur, und es wurde durch das Weizenkorn und in jeder Weise bestätigt, wie viel Zeit haben wir dann noch? Wisst ihr was? Ich höre das Kommen des Mähdreschers. Der Weltkirchenrat wird die Trennung vornehmen. Was wird er tun? Er mäht sie von ihrem Halm ab, doch sie hat einen Aufzug, der auf sie wartet. Sie wird an einem Morgen heimgehen. Ja, wenn ihr es versteht, sagt Amen. Ich weiß, dass die Welt es nicht glaubt. Sie können es nicht glauben, bedauert sie, denn es heißt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht mein Vater ihn zieht. Alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir. Wenn sein Name im Buch des Lebens steht, wird er das Wort erkennen. Er muss es. Es steht schon lange fest. Es wurde so vollkommen bestätigt, dass es ganz klar die Wahrheit ist. Wir werden keine weiteren Organisationen mehr haben, aber alle Organisationen werden sich zu einer vereinigen. Wo wird sie enden? Was geschieht mit dem Stroh? Es wird verbrannt. Jesus sagte, die Engel werden kommen und den Weizen in die Scheune sammeln. Was wird noch geschehen? Die Halme, die Stoppeln und das Dornengestrüpp werden mit unauslöschlichem Feuer verbrannt. Seht ihr? Was muss zuerst geschehen? Die Engel werden ausgesandt und bündeln zuerst das Unkraut. Stimmt das? Sie bündeln sich selbst zu einer einzigen großen Organisation. Keine weiteren Organisationen. Der Weizen ist da, dank sei Gott. Der Weizen ist hier. Christus ist hier. Er bestätigt sein Wort. Es ist die Wahrheit. Der Weizen ist hier. Er kommt jetzt zur Reife und liegt in der Gegenwart des Sohnes. Kein Mensch darf ihn berühren. Was ihn umgibt, zieht sich zurück. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Ihr müsst es tun. O Bruder, komm in den Weizen hinein. Lass das Leben, das in dir ist, als Weizen hervorkommen. Wollt ihr es? Glaubt Gott. Bleibt Gott treu. Seid ihr gewiss, dass ihr es schaffen werdet? Was ist, wenn jemand sagen würde, darum gebe ich nichts? Einmal las ich eine Geschichte. Es war ein Arzt, ein feiner Mensch, der die Armen liebte. Jedes Mal, wenn ein Armer seine Schuld nicht begleichen konnte, wisst ihr, was er da tat? Er schrieb mit roter Tinte, es ist dir erlassen. Schließlich starb der Arzt. Seine Frau war eingebildet. Sie war anders, so wie die Kirchengemeinde heute. Sie ging hin und brachte sie alle zusammen. Sie verklagte sie und brachte sie vor Gericht und sagte, ihr werdet diese Rechnungen trotzdem bezahlen. Der Richter jedoch nahm einige von den Quittungen und sagte, kommen Sie mal hierher, Madam. Er sagte, ist das, was mit roter Tinte geschrieben wurde, die Unterschrift Ihres Mannes? Sie sagte, jawohl, das ist sie. Darauf sagte er, es gibt kein Gericht im ganzen Lande, das diese Leute belangen könnte. Sie sind frei. Mögen Sie sagen, was Sie wollen. Er hat sein Wort mit seinem eigenen Blut unterschrieben. Das kann uns niemand nehmen, Bruder. Wir sind frei. Lasst uns beten. Klammer auf, ein Bruder gibt eine Ermahnung. O, mein Volk, ich sage euch, ich bin oftmals zu euch gekommen. Und ich sage euch, ich sende meine Propheten nicht in Zeiten des Friedens, sondern in der Zeit der Schwierigkeit. Ja, damit sich mein Volk mir wieder zuwendet. O, mein Volk, wie lange werdet ihr Amen sagen? Wie lange werdet ihr mein Wort nur hören und nicht auch ausleben, sagt der Herr. Wie lang, mein Volk, wie lange noch, bis ihr mein Wort hört und es ein Teil von euch werden lasst, dass ihr es in eurem Herzen empfangt, bis es ein Teil von euch werden wird, mein Volk? Klammer zu. Amen. Nun, wenn ihr eure Häupter neigt, wenn ich mich recht erinnere, trat jemand in den Tagen der Könige in ihrer Mitte auf und weissagte, wo sie dem Feinde begegnen sollten und ihn schlagen würden. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es nur einen Ort, wo ihr eurem Feind begegnen könnt. Das ist auf dem Wort. Da versucht er, euch zu treffen. Begegnet ihm dort mit dem »So spricht der Herr«. Es ist schon fast Mittag, deshalb habe ich keine Zeit mehr für einen Altarruf. Wie viele von euch möchten eure Hand heben, während die Häupter geneigt und die Augen geschlossen sind? Ich möchte ein Teil von ihm sein. Ich möchte mich mit ihm und seinem Wort verbinden. Ganz gleich, was auch kommen mag, was die Welt sagt, ich möchte ein Teil von ihm sein. Dann hebt eure Hand und sagt, ich möchte es. Gott segne euch. Ich glaube, es sind 100%. Mit gebeugten Häuptern wollen wir nachdenken und leise dieses Lied summen. Betet alle, gesegnet sei das Band, in Klammer, das ist das Wort, Klammer zu, das unsere Herzen in christlicher Liebe vereint. Die Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist so wie die Gemeinschaft droben, in Klammer, wie ich und mein Vater eins sind, so seid auch ihr eins mit ihm, Klammer zu. Wenn wir uns voneinander verabschieden, so gibt's uns tiefen Schmerz, doch bleiben wir im Herzen vereint und hoffen, uns wiederzusehen. Am nächsten Sonntagmorgen hoffe ich, euch in Flagstaff, Arizona, wiederzusehen, so der Herr will. Liebt ihr ihn? Ich werde es hiermit bewenden lassen. Die Bibel sagt, alle, die an ihn glaubten, alle, die das Wort annahmen, seht ihr? Ich kann nicht sagen, wer es ist oder wer nicht. Es ist eure Sache. Solltet ihr aber noch ein wenig an einer Glaubenssatzung festhalten, manche von euch Methodisten, Baptisten, Pfingstlern, wer immer ihr sein mögt, wenn ihr noch an etwas festhaltet, das im Gegensatz zum Worte steht, bitte, mein geliebtes Volk, wendet euch heute davon ab. Wollt ihr das tun? Wendet euch davon ab und ihm zu. Lasst niemals zu, dass wegen einem Wort eure Gemeinschaft mit Christus zerbrochen wird. Möge sein Geist dies gewähren. Gott und Vater, diese Menschen haben lange hier gesessen. Es erinnert mich an Paulus, der einmal das Gleiche, nämlich das Evangelium, predigte. Sie saßen die ganze Nacht und hörten ihm zu. Dabei fiel ein junger Mann aus dem Fenster und war tot. Paulus ging zu ihm, legte sich über den jungen Mann und sagte, das Leben ist wieder in ihm. Vater, es sind Kranke und Leidende hier, die Gebet für ihre Leiber benötigen. Ich bete, teurer Gott, dass sie nicht bis zur nächsten Versammlung warten. Sie brauchen auf keine Versammlung zu warten. Das Wort ist immer hier. Es ist Christus. Ich bete, dass du jeden von ihnen heilst. Mache jeden von ihnen völlig gesund, o Gott, gewähre es, segne sie und ihr Bestreben. Sie hätten hier nicht gesessen, Herr, sie hätten dies nicht angehört, wenn sie es nicht glauben würden. Herr, sie haben ihre Hände erhoben, sie glauben es. Möge es von jedem Prediger und jedem Laien in ihren Herzen aufgenommen werden. Möge der Sünder Christus annehmen, der Abgefallene zurückkehren. Gewähre es, Vater. Wir bitten um diese Segnungen im Namen Jesu Christi. Amen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. In Klammer, er hat meinen Namen vor vielen Jahren eingeschrieben. Klammer zu. Er liebte mich zuerst und er kaufte meine Erlösung auf dem Holz von Golgatha. Liebt ihr ihn? Reicht hinüber über die Tische und drückt einander die Hände, während wir das Lied noch einmal singen. Sagt, kostbarer Pilger, ich bin froh, heute Morgen hier zu sein. Ich glaube Christus, du auch, oder etwas Ähnliches, während wir noch einmal singen. Ich lieb ihn, und er kaufte meine Erlösung auf dem Holz von Golgatha. Haben wir von jetzt an die Welt hinter uns gelassen? Haben wir die Mode dieser Welt, allen Unsinn, allen Glanz, alle Geschäftemacherei mit dem Evangelium zurückgelassen? Haben wir es zurückgelassen? Wirklich? Gebt mir Jesus, mehr will ich nicht. Ihn zu erkennen ist Leben, ihn zu kennen. Ich liebe ihn. Liebt ihr ihn auch? Oh, wie lieben wir ihn! Ich übergebe jetzt den Gottesdienst an Bruder Karl. Ich weiß nicht, was er weiter vorhat. Gott segne euch. Ich hoffe, euch am nächsten Sonntag bzw. Samstag wiederzusehen. Wenn ich euch dann nicht sehe, treffen wir uns in Tucson wieder. Wenn nicht, dann am 17. hier. Und wenn nicht, dann sehe ich euch in der Herrlichkeit wieder. Amen. Jetzt, Bruder Karl, ich weiß nicht, was er jetzt noch vorhat. Bruder Williams,